Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen Berlin ist Jens und da drüben in München ist...
Hier ist der Markus, grüßt euch.
Grüß dich auch, wie ist das Wetter?
Grüß dich Jens, das Wetter ist hier wie immer hervorragend, genau richtig temperiert. Vorhin gab es etwas Regen, aber wir sind zufrieden hier in München. Wie ist es bei euch?
Super, ich habe ja die Sonne aus Hamburg mitgebracht und die scheint schon den ganzen Tag glücklich vor sich hin.
Dann scheint jetzt in Hamburg aber ausnahmsweise keine Sonne.
Ja, das wäre wahrscheinlich für die Leute dort sehr überraschend, mal so ohne Sonne leben zu müssen.
Gut, dass du mitgenommen hast.
Ja, genau. Sonst kriegen die noch einen Sonnenbrand, die sind ja gar nicht gewöhnt, dass da Licht ist. Das ist ja, ja, genau. Wir machen ja alles für die Welt. Genau, aber wir sind wie immer nicht alleine. Wir haben auch einen wunderbaren Gast, und zwar Maya ist heute da. Hallo Maya.
Hallo Jens, hallo Markus.
Hallo Maya, willkommen.
Und du bist aus dem schönen Köln.
Genau, also ich bin zwar nicht von hier, aber mich hat es hierher verschlagen.
Ja, mittlerweile. Genau, die Stadt, wo man diese Klokacheln außen ans Haus klebt.
Ja, genau, das stimmt.
Was?
Ja, ja, hier gibt es ganz viele Häuser, die quasi außen
Kacheln haben.
Fliesen haben, genau.
Genau, und die Fliesen, die man sonst normalerweise im Klo hat halt. Das ist ja sehr lustig.
Okay, das alles klar.
Das ist ziemlich viel. Ja. Warum auch immer.
Genau, dafür haben wir hier immer in Berlin ja Häuser, die unmotivierterweise einfach aufhören.
Ja.
Das ist auch immer sehr lustig. Also hat jede Stadt halt seine Eigenart. Kann nicht alles so ordentlich sein wie München, Markus?
Das stimmt, so geordnet, so, ja, ihr wisst.
Genau. Immerhin habt ihr meiner Meinung nach mit eurer Stammstrecke die sinnvollste Art und Weise, eine S-Bahn zu betreiben, dass man auf der einen Seite aussteigt und auf der anderen Seite einsteigt. Das ist etwas, da sind noch nicht viele drauf gekommen.
Das stimmt. Alles klar. Genau. Also heute dabei Maya Benz von Ranking Check. Richtig?
Genau.
Richtig. Genau. Und am besten stellen wir dich mal kurz vor. Und genau, wir haben ja wie immer unsere Fragen. Und die erste lautet natürlich, wie bist du zum Thema SEO gekommen, Maya?
Ja, und zwar, ich bin eigentlich durch den Jens zu SEO gekommen. Ich habe Informationswissenschaften in Stuttgart und in Darmstadt studiert und habe dann, wie viele andere, bin ich irgendwann über das SEO-Hochschulprojekt bei Jens gelandet und habe dann dort genau eben erstmal dieses SEO-Projekt gemacht, was es ja heute auch noch gibt, dass quasi die einzelnen Projektgruppen Blogs aufbauen und da eben verschiedene Aufgaben haben und war danach Werkstudentin bei Jens, habe da meine Masterarbeit geschrieben und das war der Anfang vom SEO.
Und was hattest du damals für ein Thema gehabt bei deinem Projekt?
Bei dem Projekt, da hatte ich diese kleinen Piku-Hubschrauber.
Die Hubschrauberwand. Ich habe letztens noch überlegt, verdammt doch mal, wie hießen denn diese Hubschrauber? Wir hatten mal so eine geile Hubschrauber. Wie hießen die denn? Ich kam aufs Wort nicht mehr, genau. Aber das war lustig.
Pikus, genau. Ich musste jetzt auch gerade mal ganz kurz überlegen. Genau, das war das Thema. Da hatten wir irgendwie gedacht, das wird so der Riesenhit und das Riesenhobby von uns. Aber ich glaube, wir haben nachher ziemlich gut gerankt, nachdem das Projekt dann vorbei war.
Das ist ja bei fast jedem so. Also das Problem ist natürlich, wir sind jetzt so kurz angesetzt. Also wir haben ja 4 Monate und jeder weiß ja, man braucht ja so ein bisschen. Und so einen Monat später steht alles meistens doppelt so gut da wie am Abschlusstermin.
Genau. Aber ich finde es immer sehr interessant, wenn man sieht, was jetzt aus den Projekten ist. Also was jetzt quasi die Studenten heute machen und was wir irgendwie vor 5, 6 Jahren gemacht haben. Da gibt es ja wirklich schon sehr, sehr, sehr große Unterschiede.
Die sind bei jedem Jahrgang vorhanden, aber das ist einfach auch, weil jeder anders gepolt ist. Also Markus, für dich, wir haben immer so einen Modus, dass jede Gruppe jedes Mal, also wir gehen ja durch einzelne Bereiche, durch IT, SEO, Informationsarchitektur, Content etc. Und jedes Mal stellt die Gruppe vor, was sie gemacht hat. Und dadurch befruchten die sich gegenseitig. Je nachdem, wie die Gruppen zusammengesetzt sind und wie die so denken, entwickeln sich dann lustige andere Richtungen, in die jeder Jahr tendiert. Wenn du ziemlich viele starke IT-Leute drin hast, sind alle auf einmal sehr IT-lastig und bauen da ihre Templates hoch perfekt. Hast du Leute, die dann komplett irgendwie in Social Media untergehen, machen auf einmal keine mehr SEO, sondern alle Social Media. Es passiert halt immer die lustigsten Sachen dann, was aber auch schön ist. Also das ist auch für uns immer sehr lehrreich an der Stelle, was dann daraus gemacht wird, aus dem, was wir da eigentlich erzählen.
Ja, super. Durch den Jens zum SEO gekommen. Mein Gott, wie viele Leute hat dieser Jens schon in die SEO-Szene gebracht?
Pro Jahrgang 20, aber waren nicht alle erfolgreich.
Super.
Genau. Und jetzt bist du bei Ranking Check als?
Genau. Ich leite Writing Team Ranking Check seit anderthalb Jahren. Wir sind so ungefähr 10 Consultants. Ist immer noch mal ein Techniker da. Dabei, jemand, der so ein bisschen Grafik nebenher macht, aber so das Hauptding ist eben dann wirklich Consulting von uns allen quasi.
Genau. Und Bloggen natürlich.
Und Bloggen, genau. Dazu komme ich aber nachher noch.
Genau. Also seid ihr ja auch wirklich sehr stark immer dabei. Wurde auch schon oft hier erwähnt.
Ja.
Aus gutem Grund. Genau. Was waren so deine größten Erfolge, wo du sagst, yo, dass wir das Ding mal hingekriegt haben? Natürlich ohne Namen zu nennen. Eher die Story dahinter?
Viel. Also ich glaube, bei uns ist so echt das Ding, dass, dass gerade so nach Updates oder solchen Geschichten dann wirklich panische Kunden anrufen und man die beruhigen muss und dann einfach guckt, okay, wie geht man denn jetzt damit um und das dann eben auch im Team kommuniziert, beziehungsweise dass die anderen Consultants das auch wieder ihren Kunden weitergeben können und dass man da dann eben gemeinsam nach Lösungen sucht. Das ist, glaube ich, so bei uns das Tagtägliche, was auch immer wieder auftaucht.
Cool. Und dann deine Lieblingstools?
Meine Lieblingstools sind auf jeden Fall Sistrix, weil ich damit, glaube ich, auch wirklich schon so seit der Uni arbeite. Und da ja auch immer viel passiert, auch gerade in den letzten Monaten. Jetzt sitzt Sistrix ja auch bei uns quasi um die Ecke in Bonn. Das heißt, wir können da eben auch nochmal mehr mit denen kommunizieren und sprechen. Das ist eigentlich auch immer sehr nett, der Austausch. Mhm. Jetzt mittlerweile bin ich sehr begeistert von den SEO-Ratio-Tools. Da hatte ich ja auch neulich den Blogartikel bei uns drüber geschrieben. Und der Tom war da so nett und hatte mir einen Zugang gegeben. Genau, das teste ich eben jetzt auch so ein bisschen nochmal für Kunden aus. Da arbeitet ihr, glaube ich, auch mit, Jens, oder?
Ah, auf jeden Fall, das Ding ist einfach hammergeil.
Genau. Genau, ansonsten eben auch Strucker, Searchmetrics, so die komplette Bandbreite, die wir haben.
Cool. Und Spaß macht es dir auch, wie man hört.
Auf jeden Fall.
Cool. Dann können wir ein bisschen in die Themen einsteigen. Fangen wir an mit unserem Housekeeping. Wir hatten das letzte Mal wirklich eine Reihe an Kommentaren gehabt. Das waren ziemlich viele. Okay, ich meine, wir haben auch brav geantwortet. Dementsprechend werden es natürlich noch mal ein paar mehr. Aber da noch mal ein Danke an Kai, der explizit noch mal nach der Breadcrumb-Thematik nachgefragt hatte, die wir dann ausführlich auch diskutiert haben. Antworten gibt es dann natürlich bei uns in den Kommentaren zum Lesen. Muss ich jetzt nicht noch mal vorlesen. Mariano als Gast letztes Mal und auch gleichzeitig Gastgeber, weil ich ja bei ihm war, nämlich bei mir. Hat sich ja auch noch dann mit Horst länger über das ASO unterhalten. Also auch da, wenn noch offene Fragen sind, gerade nochmal in den Kommentaren nachlesen, da haben sich nochmal ein bisschen ausgelassen. Und Knut, unser Brain der SEO-Formulierungen, hat ja auch den schönen Tassenspruch mit geliefert, hat eine spannende Frage gestellt. Und zwar eigentlich hat er das als Themenvorschlag reingereicht, aber ich glaube, das können wir sogar so abhandeln, als für ein Thema können wir das eigentliche Thema mal als Thema machen. Aber seine Frage war, von uns zu hören, wie wir dazu stehen, dass John Mu sagt, dass interner Duplicate-Content eigentlich kein Problem wäre. Es gab es ja auch schon auf SEO Roundtable als entsprechendes Zitat, als Artikel, wird auch hier in den Shownotes verlinkt. Und der hat da zwei Punkte aufgezählt, aber man kann am Anfang natürlich erstmal ganz klar sagen, natürlich hat Google überhaupt kein Problem mit Duplicate-Content. Den habt immer nur ihr. Also das ist klar, deswegen kann er das auch so ganz relaxed aus seinem Sessel heraus sagen. Er hat dann allerdings gesagt, okay, klar, im Grunde genommen ist es so, dass Google halt probiert, die richtige URL zu finden und vielleicht ist es nicht die, die ihr nicht wollt. Ja, okay, da haben wir doch schon mal das Problem. Das ist nämlich relativ häufig dann so, wenn man ihnen mehrere Sachen zur Wahl gibt und dann sagt er halt, nutzt halt Rel Canonical. Ja, funktioniert. Meistens. Oft. Nicht immer. Genau. Nachteil ist natürlich, es schlägt sich ein bisschen auf euer Crawling-Budget aus, weil Google hat zwei Seiten anstatt eine crawlen muss und schauen das Ding ist auch immer, ob es noch da ist. Aktualisierung geht natürlich damit ein bisschen runter. Ihr habt natürlich auch das Problem, das ist jetzt so ein bisschen Pinseln auf hohem Niveau, aber bei größeren Seiten ist es relativ nervig, dass die Sachen mit Canonicals noch relativ lang in den doppelten Title und Descriptions auftauchen, bis Google die irgendwann mal glatt gezogen hat und man müllt sich damit so seine Fehlerreports zu und hat es manchmal ein bisschen schwer, die echten Fehler dann zu finden, wenn man ständig Sachen aufruft und sagt, da ist ein Canonical drin, Mist, nächsten aufprüfen. Also das nervt dann natürlich schon ein bisschen. Also das der könnte Google einfach mal das Ding nachziehen und da einfach schneller sein, dann würde es uns auch schon mal ein bisschen helfen. Dann sagt er halt, es hängt ein bisschen auch an der Menge. Wenn es halt zu viel ist, also ist sind die Sachen 2x, 20x oder 200x falsch da, dann kann es natürlich sein, dass man ein bisschen Probleme hat mit dem Crawling, wie ich schon oben gesagt habe. Also, dass man hat A, Google vielleicht nicht mehr rechtzeitig die richtigen Seiten findet oder eben die zu spät findet, weil es zu viele andere crawlen muss, die es halt nicht sind. Ich sprich da noch ein bisschen von Serverlast, kann natürlich wirklich sein bei einer großen Seite, sagt aber, man braucht sich im Großen und Ganzen, wenn man eine akzeptable Menge hat, also das ist mal die Frage, was ist akzeptabel, und der Server stark genug ist, den Google im Crawling auszuhalten, hätte man im Großen und Ganzen kein Problem. Man muss sagen, das stimmt sehr wahrscheinlich für viele, die da draußen wild vor sich hin blocken und kleinere Seiten betreiben, ja. Bei größeren Seiten ist Duplicate Content per se immer schon mal ein Anzeichen, dass man keine Konsistenz in seiner IT hat. Und das bringt noch ganz viele andere Probleme mit sich. Das heißt, seine IT im Griff zu haben und zu wissen, wo man welche URLs ausspielt und auch bitte nur da, ist einfach eine wichtige Basis. Sonst hat man einfach nichts, von dem man loslaufen kann. Also ist meine Meinung zu dem Thema. Wie seht ihr das?
Ja, das Thema Duplicate Content, es gibt halt tatsächlich Systeme, leider auch viele Shop-Systeme, da geht es einfach gar nicht anders. Und wenn man da nicht eine geschickte IT hat, die dort ziemlich viel umbaut, dann hast du halt einfach Duplicate Content. Ist so. Aber ich finde auch, dass man es tunlichst vermeiden sollte, wenn man intern mit Rel Canonical arbeiten muss, finde ich, da hat man schon von Grund auf irgendwas falsch gemacht. Und ja, ich finde es eigentlich echt unnötig. Oder?
Ja, aber also ich habe auch das Gefühl, dass das halt sehr oft bei Kunden gar nicht ankommt und man genau bei dem Thema auch immer wieder von vorne anfängt und das der IT erklären muss und das die Marketing lernen muss und
also da finde ich lustigerweise, jetzt kommen wir mal zum Tom, seinem schönen Tool, schon gleich am Anfang diesen Slide so schön, wo da steht, irgendwie 1 Million Seiten gecrawlt und 80% haben Canonical, der woanders hin zeigt. Dann kannst du dir schon sagen, okay, ja, das klingt effizient. und das passiert gerade bei Shops halt wirklich wahnsinnig schnell.
Genau.
Ja.
So, ist auch wirklich eher ein Shop-Problem als ein Content-Seiten-Problem, weil die da echt, ich weiß nicht, was sie sich manchmal denken, wenn sie die Dinger programmieren. Können ja die Kunden meistens gar nichts für. Und dann ist halt einfach wahnsinnig ineffizient. Also ja. Aber besser als nichts. Also bevor man, also Leute dann sagen, okay, nehmen wir es einfach raus, dann sind es weniger, ja okay, dann ist noch schlimmer. Also ist auf jeden Fall erstmal der erste Weg, aber wenn man im Long Run, sollte man überlegen, wie kann man danach die Anzahl der Canonicals trotzdem reduzieren, indem man versucht, das auf eine URL zu beizubehalten. Ja, sind wir uns ja einig, ist ja schön. So, dann würde ich sagen, geben wir unseren schönen 4-Wochen-Rückblick. Diesmal sind es ja auch wirklich nur 4 Wochen. Und ich glaube, wir haben sogar eine ein absolutes, wie soll ich sagen, eine Premiere zu feiern, weil nicht nur, dass wir unseren Sendertermin eingehalten haben, das wäre ja keine Premiere, das haben wir früher eigentlich immer hingekriegt, aber wir haben es geschafft, direkt nach unserer letzten Show wieder die nächste Show zu sein auf Radio for SEO, weil der Rest seinen Termin wohl auch nicht gebacken kriegt. Das finde ich sehr lustig.
Okay.
Das hatten wir jetzt auch noch nicht, aber kann man ja auch mal haben. Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ist ein Thema, was jetzt kein Hardcore-SEO-Thema ist, sondern eher ein allgemeines Thema, was uns aber in der Arbeit durchaus oft betrifft, ist das Thema Dashboards und Reportings, und zwar von Avanash Kaushik, der ja eh immer sehr schöne Sachen schreibt, den man auch übrigens unbedingt mal live erlebt haben muss. Ich habe ihn zweimal erlebt und jedes Mal lag ich dann lachend unterm Tisch. Der echt seine Sachen mit sehr viel Elan erklärt. Das ist unglaublich.
Schön.
Aber er hat gesagt, okay, es gibt so ein generelles Problem bei Dashboards oder auch im Reportings. Und das allererste Problem sind, dass die Personen, die die Daten erheben und analysieren, also die Daten verstehen und auch aggregieren, innerhalb einer Struktur meistens als Datendieferanten begriffen werden. Das heißt, die sprechen gar keine Empfehlungen aus. Die Entscheider, die dann diese Reports bekommen und auf den aggregierten Daten schauen, wissen dann gar nicht so genau, wie die sich eigentlich zusammensetzen. Also sie sehen dann eher, huch, ist gut, dann machen sie eh nichts. Oder aber, ist nicht so gut, aber warum? Keine Ahnung. Was da dazu führt, dass meistens am Ende nichts passiert. Das wird dann oft gelöst, indem man sagt, naja, es kriegt ja jeder Zugriff auf die Daten. Können wir auch. Ich kenne bei Verlagen so, da kriegen die ganzen Redakteure einfach Zugriff auf die Webanalyse. Oder die entsprechende VP und SVP-Ebene kann da auch reingehen. Die werden es aber nicht tun. Aus einem ganz einfachen Grund. Die einen haben keine Zeit. Oder aber ihnen fehlt das Wissen, wie man sich in die Daten reindrillt, raustrillt, mercht etc. Sondern man schaut dann einfach hin, sieht Kurven und sagt, jetzt bin ich noch verwirrter als denn vorher. Lösungsansätze hat er einige schöne mitgebracht, dass er sagt, allererstens Reportings grundsätzlich fokussieren auf das jeweilige Entscheidungslevel, also dass man per se nicht ein Reporting hat, sondern immer eins, was immer nur so kurz ist und so in der Detailgrad, wie es der jeweilige Empfänger braucht, und die entsprechenden Insights mitzukommunizieren. Also wenn man sieht, irgendwas im Chart geht runter, gibt es ja dann auch teilweise kommentiert, man steht dann drin, Traffic ist um 14% gesunken. Ja, das sehe ich im Chart auch. Das brauche ich nicht hinzuschreiben. aber eher die Frage, die zu sagen, und resultiert aus, weil der und der Kanal weniger, weil, was ich was, Marketingbudget reduziert. Also gleich den Grund mitgeben, wenn man den aus den Daten sowieso sehen kann. Und immer auch alle Maßnahmen mitkommunizieren. In diesem letzten Berichtsbeauftragten wurde, ist passiert das, das, jenes und selts. Daraufhin hat sich diese und jene Wirkung entfaltet. Also immer Maßnahmen und Entwicklung zusammen reporten. Das hilft massiv, um das Verständnis der Entwicklung nach vorne zu bringen, als auch Maßnahmen in Umsetzung zu bekommen. Vor allem, wenn man sagt, was alles noch nicht passiert ist, was aber helfen würde, wenn man es tun würde. Und ist auch schon geplant, aber vielleicht fehlt irgendein Budget oder so. Das kann einfach Diskussionen anregen von den Leuten, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und ein weiterer Tipp, der war jetzt kommt jetzt eher von mir, stand jetzt hier nicht drin, ist ganz wichtig, die Reihenfolge. Man hat oft selber den Hang, wenn man so Reportings designt, dass man die in eine logische Wirkkettenreihenfolge bringt, was dann dazu führt, dass die wichtigste Information auf Slide 8 ist. Mhm. So, dann sind die aber für den, der es liest und die Wirkkette gar nicht im Kopf hat, ist halt für ihn, dass auf 1 und 2 ist am wichtigsten. Also man beginnt dann gerne mit Sichtbarkeitsindizes. Und dann wundert man sich, die Leute immer sagen, oh, mein Sichtbarkeitsindizes. Ja, aber auf Seite 8 siehst du, dass der Traffic nach oben gegangen ist, obwohl der runtergegangen ist. Das ist immer gar kein Problem. Das heißt, die Sachen, die wirklich wichtig sind, nach vorne stellen und nicht die, wie man es in der Wirkkette gerne hätte. Um die richtigen Sachen zu priorisieren, da ist auch die Aufmerksamkeit noch am höchsten. Das sind so Sachen, da kann man einfach mal drüber nachdenken, wenn man so Reports designt und das entsprechend auch mit der Zielperson besprechen und sagen, das will dir das sagen, macht das so für dich Sinn, und dann müssen die sehr individuell sein. Also das ist halt einfach zwingend notwendig, was auch im Tagesgeschäft auch durchaus bei uns nicht immer so hundertprozentig hinhaut. Aber wünschenswert wäre es, wenn es denn immer so ist. Wie sind eure Erfahrungen in dem Bereich?
Beim Entscheidungslevel der Empfänger, da sind wir auch immer dran, sowas umzusetzen. Ne? Aber da ist genau das Problem, dass das eben wirklich so ein Tagesgeschäft teilweise kaum möglich ist oder sehr, sehr, sehr individuell eben dann passieren muss.
Das stimmt. Und Markus, in eurem Konzernkonglomerat, wie viele Reports kriegst du geschickt, die du nie liest?
ja, ich habe es also in Outlook entsprechende Filter. Also es wird gleich dann abgeheftet, verschoben in bestimmte Ordner, und wenn ich dann selber reingucken möchte, dann schaue ich rein. Aber das, also die Hülle und Fülle an Reports behindert mich nicht bei der täglichen Arbeit, sozusagen. Aber es ist schon Wahnsinn, was natürlich alles reported wird, was wir uns anschauen. Und ja, also ich bin ja eigentlich auch Fan davon, dass jeder alle Daten einsehen kann. Aber das ist natürlich auch schwierig umzusetzen, weil jeder versteht auch nicht alle Daten. Einige möchten es, für andere ist es extrem schwer, mit dieser Datenflut umzugehen. Und ja, man muss wirklich jedem mit so einer gewissen Grundausstattung ausrüsten an Reportings, die für seinen Bereich, für seine Aufgabe einfach passend sind. Und alles andere muss halt angefordert werden von den Leuten, wenn sie es sehen wollen. Aber im Konzern hat man da auch mit so vielen unterschiedlichen Rollen zu tun. POs, BMs, Online-Redakteure, Social-Media-Manager, CEO, Vorstand und so weiter und so fort. Jens, ich glaube, du kennst es besser wie ich. Und eigentlich für alle muss es entsprechende Reports geben mit unterschiedlichen Daten, mit unterschiedlichen Auswertungen. Es ist extrem schwierig und es ist wirklich eine ganze Wissenschaft für sich.
Das stimmt. Also was bei uns ganz gut funktioniert, also wir hatten ja dann, wir hatten ja lange Zeit irgendwie überhaupt kein sinntragendes System und haben dann ja irgendwann mit Twecken zusammen Webanalyse zumindest mal sauber eingeführt und die sind da auch schon sehr gut zu sagen, okay, wer braucht eigentlich was? Die gehen die sehr strukturiert vor, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also Timo kann ich da nur sehr empfehlen. Aber was wir dann, als wir fertig waren, nochmal gemacht haben, sind natürlich dann alle Leute abzuholen, die jetzt im ersten Scope nicht so dabei waren. Das waren jetzt vor allem Redakteure in den einzelnen Bereichen. Und da gibt es ja dann welche, die arbeiten newslastig und manche arbeiten ratgeberlastig. Und mit denen haben wir dann im Webanalysesystem, wir hatten eine Art die Internet, denen entsprechende, mit ihnen zusammen, weil die nämlich da einfach nicht tief drin waren, haben wir ihnen Dashboards gebaut, die dann auch einfach sich selbst als PDF generieren, dann irgendwie täglich oder wöchentlich, je nachdem, wie oft die das gebraucht hat, das haben wir sie auch gefragt, weil wenn es nämlich so häufig ist, dann kommen sie nämlich genau in so einen Filter rein. Und haben aber trotzdem noch gemacht, weil auch dann, es kommen neue Leute dazu, dass wir dann trotzdem nochmal so ein kurz E-Mail, das war wirklich aber nicht mal, da war kein PowerPoint, gar nichts drin, sondern wir haben einfach so 2, 3 Screenshots rausgemacht und nochmal jedem nochmal per E-Mail, also jeder einzelnen Rubrik sozusagen, also Lifestyle, Unterhaltung etc., nochmal kurz gesagt, guck mal, hier, so war deine Google News Entwicklung letzte Woche, so war deine SEO-Entwicklung, das waren die Top-Artikel, Fragen, Punkt. Also in wirklich sehr kurz, aber nochmal in Textform, weil Redakteure lieben Text. Lustigerweise, die finden so Grafiken gar nicht so spannend. Das kam auch sehr gut an, also da gab es dann auch Rückfragen lustigerweise dazu, was bei den anderen Sachen, die automatisch erstellt worden sind, obwohl die eigentlich das für unser Auge viel informativer waren, bei denen nicht gekommen ist. Sondern da haben die dann eher, das war so ihr Medium, die fanden es ganz schön, wenn man das ihnen einfach per Text nochmal kurz zusammenschreibt. Und das war auch schnell gemacht, da war man in 2 Stunden fertig mit allen Ressorts. Also das war und hat wirklich zur Akzeptanz geführt. Also das sind so Sachen, die machen dann einfach Sinn.
Ja, was ich halt auch noch extrem wichtig finde, ist, dass man den Leuten wirklich diese ganzen Reports per Push zukommen lässt. Das heißt, so wie per E-Mail verschickt und nicht den Leuten sagt, hier habt ihr die Möglichkeit, euch einzuloggen mit diesem Nutzer und diesem Passwort. Schaut immer mal rein, bitte. Das macht niemand.
Auf jeden Fall.
Also bitte immer am besten per Mail verschicken, dass die Leute das wirklich morgens im Postfach haben. Genau. Also das kann ich empfehlen.
Genau, und ich finde auch, man sollte das auch auf jeden Fall, ob Kunde oder eben, wie Markus schon sagte, im Konzern, auch wirklich einfach immer individuell absprechen. Das ist schon das, worauf es ankommt. Und dann schaue ich mir es ja auch eben eher mal an, beziehungsweise schaue mir es dann von mir aus jede zweite Woche an, auch wenn ich es jede Woche kriege. Aber dann weiß ich auch eben, was ich vorfinde. Und wir sagen eben auch immer eher mal so, wir ändern lieber und gerne die Reportings, wenn was angepasst wird, wenn es Wünsche gibt und so weiter, dass sowas dann auch immer auf dem aktuellen Stand ist.
Mhm. Eben, weil damit steuert man ja auch das Projekt im Großen und Ganzen. Ja. Wenn man da die falschen Zahlen drin sind, dann arbeitet man auch in der falschen Ecke. Weil darauf fragen die ja dann später irgendwann und sagen, ihr reportet das entwickelt sich nicht. Also wenn es einfach, also was nicht im Report ist, wird auch nicht gemacht. Und was im Report ist, wird gemacht. Das ist relativ einfach.
Genau.
Exakt. Cool. Dann hatten wir eine klassische SEO-Entwicklung, sogar 2 Stück. Ich habe jetzt gerade 2 Einträge, die gehören fast zusammen. Und zwar einmal haben wir ja gesehen, dass die Videosnippets da hingegangen sind, relativ stark eingeschränkt worden sind. Bei YouTube etwas weniger als bei anderen. Deswegen ist der Anteil der Videosnippets jetzt von YouTube auch exorbitant gestiegen. Mhm. Wir haben auch genug berichtet. Ich wir hängen entsprechend ein mit rein. Was allerdings auch sehr spannend war, fand ich dazu eine Auswertung, die bei moss.com raus war, über sich selbst. Und zwar haben die einmal angefangen, was uns ja auch abhanden gekommen ist, waren ja die Autorenbilder. Da haben die bei sich selber nachgeschaut und festgestellt, dass dieser Wegfall der Autorenbilder überhaupt nicht signifikant zu weniger Traffic geführt hat aus SEO. Das fand ich sehr schön, weil ich persönlich auch so ein bisschen glaube, also ich persönlich, also jetzt, wenn ich über SEO-Themen recherchiere, dann kenne ich die Gesichter, die mich da anschauen.
Ja.
Zum Großteil. Bei anderen Themen, keine Ahnung, wer das ist, da sagt mir das gar nichts und meinem Vater wird wahrscheinlich überhaupt niemandem irgendwas sagen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das die Entscheidung fängt. Was wir ja wissen aus Eye-Tracking-Studien ist, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber nur nicht zwingend, wenn man hinschaut, kriegt man auch den Klick. Bei Moss, wie gesagt, gibt es die schöne Auswertung mit und ohne. Also die Traffic-Entwicklung der Artikel, die sowieso keine Integration hatten, und die Traffic-Entwicklung der Artikel mit Integration und danach. Und die haben sich beide sehr ähnlich entwickelt. Das heißt, es gibt da keine Signifikanz. Und ich kann schon auch verstehen, dass wenn Google sagt, okay, wenn es offensichtlich den Nutzer nicht hilft in der Entscheidung, dann nehmen wir es raus. Ich bin da kein Freund auf dieser ganzen, oh, wir wollen irgendwie die Leute, dass sie mehr auf Ads klicken. Bei dem Moment, wo ich auf dem Auge schon beim Bild bin, bin ich an Ads eh schon vorbeigerauscht. Diese ganze Verschwörungstheorien teile ich da nicht so ganz, weil eine ruhigere SERP, wir haben ja auch viel auf der Online auf den Suchergebnisseiten getestet, führt eigentlich in der Regel immer dazu, dass sie besser gelesen werden kann. Und die war schon durch die Bilder etwas unruhiger. Aber kann man verschiedene Meinungen haben. Ich fand es zumindest sehr schön, dass Moss ja nicht gerade so wenig Traffic und die hatten viele Bilder, einfach dort nichts feststellen konnte. Viel spannender fand ich dann noch die Auswertung zu den Videos. Weil da haben sie ziemlich viele verloren, haben aber mehr Traffic. Und zwar vor allem gerade haben sie viele Sachen aus dem Bereich Whiteboard Friday, da sind ja alle die Snippets verschwunden. Und der Traffic ist um 10% gestiegen, die Impressions noch etwas mehr. Die vermuten, dass es eine Neubewertung der URL gab, mehr aufgrund der Textinhalte anstatt der Videoinhalte. Und da sie halt sehr beschreibend und auch viel Text hatten auf ihren Videoseiten, hat das gut funktioniert. Sie hatten mit anderen gesprochen in der Branche, da war es teilweise so, dass sie signifikant Traffic verloren hatten, aber da war auf den Videoseiten drumherum auch eher weniger Content. Mhm. Also das fand ich jetzt auch spannend. Kann man sich einfach mal durchlesen. Sind im Moment ganz mit Vorsicht alles erste Vermutungen, sagen sie auch selber, aber ist spannend.
Ja, wobei ich sagen muss, gerade bezüglich der Autorenbilder, da ist natürlich Moss, ist da gleich ein Portal, was man da gar nicht so richtig zu dem Vergleich heranziehen kann, weil vermutlich haben alle Suchanfragen rund um das Thema SEO immer zu den Moss ja auch rankt. Da haben ja, glaube ich, alle Blogs, die da auftauchen, dieses Autorenbild, weil das haben ja alle SEOs eingebaut und der Nutzen ist ja. Und wenn dann alle wegfallen natürlich, dann ist es klar, dass dann vielleicht kein Traffic-Verlust oder irgendwas sichtbar ist. Anders stelle ich mir das im News-Bereich vor, wo vielleicht 4 von 10 Portalen haben das. Und wenn dort dann das Autorenbild bei den 4 wegfällt, da kann ich mir schon vorstellen, dass dort ein Traffic-Verlust sichtbar ist. Aber eben nicht so in dem ganzen Bereich SEO oder online.
Aber klickst du wirklich irgendjemanden, den du nicht kennst, nur weil sein Bild da ist? Also ich kenne ja die wenigsten schon, Autoren. Ja. Also ich glaube, abgesehen von Herrn Schimmerer, den gibt's, den hätte ich wahrscheinlich sonst kein Mensch erkannt vom Bild her.
Nee, ich glaube auch, weil wenn man nach anderen irgendwie Themen googelt, mich das tatsächlich nicht, wer das da ist. Vor allem sind es dann auch viele, wo dann eh steht, okay, die sind in 3 Google Plus. Also dann interessiert mich eigentlich auch nicht das Bild, was ich vorne dran sehe.
Ja, aber vielleicht schafft es doch bei dem einen oder anderen mehr Vertrauen oder vielleicht ist die CTR auf so ein Ergebnis dann doch höher.
Ja, im Einzelfall wird es sicherlich sein. Ich glaube, es gibt beide Fälle, aber ich würde sagen, also man muss halt in die Daten schauen. Also ich meine, hier wird halt einfach viel kommuniziert. Gerade auch auf einer sehr emotionalen Ebene. Klar, weil Google hat es ja erstmal in den Markt gedrückt. Man macht das bitte, macht das bitte. Leute haben sich Arbeit gemacht und dann nehmt es eben erstmal weg. Ja. So, jetzt ist man natürlich erstmal pisselt. Also bin ich auch, ich habe mir auch Arbeit gemacht, also ganz klar.
Bei Fotografen dann, gewesen, schön ins Bild.
Genau, gemacht, ich habe mich sogar extra geduscht, leck mich am Arsch. Also das war ganz schlimm. So, und jetzt kommt Google und nimmt uns den ganzen Kram wieder weg. Es kann aber niemanden, da kommt gleich, ja, Google möchte mehr Klick auf Ads. Die Idee zu sagen, ich möchte meine Templates halbwegs vereinheitlichen und wieder ein bisschen ruhiger gestalten, wie gesagt, kann ich wirklich verstehen, dass jemand, der Suchtemplates mal gemacht hat. Natürlich ist man erstmal negativ eingestellt und sagt, die wollen mehr auf Ads. Vielleicht wollen sie auch etwas mehr auf Ads. Das weiß man nicht, das kann auch der Grund sein. Wie gesagt, wir wissen es einfach nicht, aber es gibt niemanden, der da draußen argumentiert hat aufgrund von Klickdaten. Also ich kenne niemanden, der da draußen rumgemoppert hat, der auch Klickdaten reingelegt hat. Ich habe den nicht, ich habe es jetzt nur bei Moss gesehen. Das heißt, wir diskutieren alle auf einer Vermutungsebene rum,
ja,
und keiner hat Klickdaten.
Klar, das stimmt. Also das war jetzt von mir auch nur eine Vermutung und da. Ja.
Und Google-Bashing ist ja auch gerade en vogue. Kann man das auch machen. Wie gesagt, es ist ein bisschen unschön. Andererseits, wenn Google wirklich die Daten hat, dass es sich gar nicht, und das haben sie jetzt gesagt, die haben rausgenommen, weil sie gesagt haben, die wollen die Templates vereinheitlichen und es hat überhaupt keine signifikante Auswirkung gehabt. Hm. Das waren ihre Aussagen. Wenn wir davon ausgehen, dass die stimmen, kann man es verstehen. Wir wissen es nicht. Es kann auch wirklich sein, dass alle Verschwörungstheoretiker recht haben. Wir wissen es halt einfach nicht.
Unabhängig natürlich von der CTR in den SERPs kann ich das Nutzen von Authorship aber trotzdem nur weiterempfehlen. Wenn man in irgendeinem Bereich Experte ist oder wird, dann wird sich das mit Sicherheit irgendwann positiv auswirken.
Es ist ja immer noch so, dass es sich auswirkt, wenn die Leute mich eingekreist haben. Da habe ich ja eine definitive direkte Wirkung.
Auch das, ja. Und wenn man sich als Experte auf einen Bereich etablieren kann bei Google Plus, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Google diese Daten nicht nutzt oder nutzen wird.
Ich füge auch immer brav unsere beiden Autorenprofile in die Shownotes ein.
Das ist schön.
Ja. Aber leider der Google jetzt dummerweise auch noch den Autorenreport abgeschaltet.
Ja, in den Google Webmaster Tools, richtig.
Das heißt, jetzt kann auch keiner mehr eine schöne Studie machen, ob die sich mit den Klickzahlen ausgewirkt hat. Also, was wieder für die Verschwörungstheoretiker spricht, weil sie uns jetzt hier wegnehmen, mehr zu messen, was passiert.
Und das Schlimme ist, man kann ja aber auch pro URL nur einen Autor angeben.
Ich habe uns immer beide reingeschrieben, soll ich was aussuchen.
Einer hat nicht gezählt von uns hin.
Genau, aber ich meine, es gibt ja auch oft Sachen, die von zwei Leuten, also ich habe einfach gemeint, machen wir es mal, vielleicht werden sie mal intelligenter. Genau, so, dann haben wir gehabt, das fand ich sehr spaßig, hab ich gemerkt, hatten wir schon Leute vor mir gemerkt, gab auch eine lustige Diskussion, Maya hat das sogar auch mit, du hast auch hingeschrieben, dass Rico das auch noch geschrieben hatte. Und zwar, dass ja Google es immer hinschreibt, ein Ergebnis wurde möglicherweise aufgrund der Bestimmung der europäischen Datenschutzrechte entfernt und das schreiben die einfach bei jedem drunter. Ich habe es bei mir selber beinahe festgestellt und dachte, huch, ich habe doch nie was sperren lassen, was schreiben die da für einen Scheiß hin? Mhm. Das nervt natürlich ungemein, weil es sieht natürlich für jemanden, der sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzt, so aus, als würde irgendjemand irgendetwas entfernen lassen. Finde ich ein bisschen unschön. Mhm. Mehr kann man dazu auch nicht sagen eigentlich.
Aber ja, stimmt, halt. Das ist, Streit ist nicht gerade das größte Vertrauen aus, ne?
Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn es halt wirklich auch bei allen Namen irgendwie, ne? Ist ja zwar, also so bei normalen Namen ist es überall, ne? Es waren irgendwie.
Jetzt muss ich mich mal Ego googeln. Ist gerade
noch. Bei Markus steht's nicht.
Ja. Wollte gerade sagen. Ja, krass.
Aber bei der Maya steht's.
Ja,
und das natürlich schon wieder die Frage, wenn es bei Markus nicht steht, bei uns steht's, aber was ist das für ein Nonsens? Es gibt ja immer so ein Motto, als hätten wir hier irgendwas zu verbergen, was ja nicht der Fall ist. Also ist ja schon ein Rotz.
Ja, krass, ja, stimmt. Bei euch beiden steht's.
Ja.
Tatsächlich. Okay. Spannend auf jeden Fall. Also das wusste ich auch noch nicht.
Ja, ein blödes Ding. Dann habe ich was Schönes gefunden, und zwar hat sich hier jemand, der bei der Webseite heißt Inhalt-OG, whatever that ist das eigentlich? Gute Frage. Hoffentlich hat er hier unten irgendwo einen Autorenkasten in seinem sehr langen Artikel. René Schröter mit T, wer auch immer es ist. Also René, für den Fall, dass du uns hörst, schön, dass du diesen Artikel geschrieben hast. Und zwar hat er sich ziemlich lang mit auseinandergesetzt Forenlinks, schmutzige Tricks der Foren-Link-Mafia hat er es genannt. Also ich würde mal sagen, er ist Forenbetreiber. Da sieht man auch, was für Freude SEOs den Menschen bringen.
Ja.
Und zwar der 21 Tricks für Forenlinks, beziehungsweise im Grunde genommen geht es darum, der hat hingeschrieben, wie man Forenlinks-Bilder erkennt für Forenbetreiber. Das ist sehr spaßig geschrieben, also offensichtlich scheint es ein paar Vollpfosten da draußen noch zu geben, oder einige dummerweise, weil einige Sachen sind so trivial easy, dass ich dachte, okay, das macht das dann noch einer, aber scheint wohl doch mehr zu sein, als man glaubt. Und natürlich der Klassiker, wird auf Shops gelinkt, sind unpassende Links in den Signaturen drin, postet man einfach planlos irgendwo irgendetwas rein, hat aber auch Sachen, die dann schon etwas komplexer sind drin, also ich finde das wirklich sehr spannend geschrieben. Auch sowas wie alte Accounts missbrauchen, doppelte Links nochmal versteckt hinter irgendetwas, also irgendwie etwas wird verlinkt, aber das sind zwei Links, es sieht aber aus, als wäre es einer. Links hinter Bildern verstecken, also ein Scheiß. Also hat er wirklich eine ganze Menge zusammengeschrieben, was so armen Forenmenschen alles passiert. Für den Fall, dass irgendeiner da draußen Forenlinks baut, kann er mal gucken, auf was die Leute so schauen, um festzustellen, ob ihr Scheiße baut. Also ich meine, das Blöde ist, wenn man sowas raushaut, kannst du natürlich auch die andere Seite verwenden. Und man sollte aber vielleicht eher damit mal überlegen, was man Leuten für einen Scheiß antut mit seinem Kack, den man da manchmal macht. Und vielleicht doch ein bisschen netter mit so Forenbetreibern umgehen.
Ja, das ist wirklich sehr schön geschrieben und das kennt man wirklich, wenn halt dann so mal mitten in so einem Forum einer schreibt, ich habe mal für dich gegoogelt und folgende Seite gefunden.
Ja. Und dann noch mit einem schönen Keyword verlinkt.
Genau.
Exakt.
Oder mal etwas anderes. Genau, das ist super.
Ja, oder auch gerade, ne, Anmeldedatum und der Link und direkt den Link gesetzt und danach nie wieder was.
Ey, Wahnsinn.
Also ich hatte gelesen den Artikel und ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass es das alles noch gibt. Also ich habe echt gedacht, dass das mehr oder weniger alles ausgestorben ist und doch solche Sachen irgendwie auch schon abgebaut sind. Und
Forenlink-Building ist, ja, oder scheint auf keinen Fall out zu sein. Also es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die das machen. Ja,
aber dass
warum?
Weil es einfach einfach ist. Aber dass die es noch nicht besser machen, wie in dem Artikel beschrieben ist.
Ja.
Also.
Sind vielleicht auch oft irgendwelche Praktikanten, Werkstudenten, die sich den einen anderen Heller hinzuverdienen wollen.
Klar.
Aber sonst von dem Thema keinen Plan haben.
Ja.
Genau. Das ist halt so, und wie gesagt, das führt wahrscheinlich auch zu dem wahnsinnigen Beliebtheitsgrad unseres Berufsstands.
Ja, genau.
Cool. Liebe Forenlinkbilder, lest euch mal durch und werdet ein bisschen ordentlicher zu den Menschen und dann fallt ihr A, vielleicht weniger auf und B, werdet ihr vielleicht so ein bisschen beliebter und ja. Genau. Exakt. Und wer da denkt, ein Forum zu machen, sollte mal durchlesen, was ihm da alles passiert. Er hat allein schon mit der Bearbeitung der SEO-Links so viel Arbeit, dann macht er vielleicht nicht mehr.
Genau.
Exakt. Dann habe ich hier was Schönes gefunden, und zwar auf Search Engine Land, und zwar von Groupon. Die haben da etwas gemacht, was dazu geführt hat, dass ihre URLs nicht mehr erreichbar waren. Und zwar ihre Deep-URLs. An einem Tag haben sie danach wieder behoben. So weit, so gut. Er hat auch extra gesagt, dieses Experiment sollte man nicht zu Hause nachbauen, das war ein Accident. aber der hat trotzdem zu ein paar Insights geführt. Und zwar hat er gezeigt, wie sich der Direct-Traffic dieser URLs entwickelt hat. Die lustigerweise noch erreichbar waren, wenn man über die Startseite gekommen ist, also eigentlich wären sie direkt erreichbar gewesen, und wie sich halt eben der Organic Traffic, da wo sie halt eben nicht mehr da waren, weil da wäre eine 404 gekommen, entwickelt hat. Man sieht sehr schön in seiner Grafik, wie der Organic Traffic runtergegangen ist, der Direct Traffic aber auch, obwohl der davon gar nicht betroffen war, von diesem technischen Fehler.
Mhm.
Und zwar nur dieser gewissen Zeit. Woraufhin sie, das haben das Gleiche auch nochmal festgestellt haben, dass wohl einige Browser, die haben sie nochmal aufgeführt für so eine Browser-Typen, wohl teilweise mit SEO-Traffic, weil die einfach den Referrer verschlucken und der Direct mit aufschlagen. Also das vieles des Direct-Traffics, und in dem Fall waren es halt 60% dieses Direct-Traffics eigentlich SEO-Traffic war. auf diese Deep-URLs, was ich sehr spannend fand, weil uns das, man kann es jetzt natürlich, wie gesagt, nicht feststellen, wie das die Quote bei einem selber ist, weil man möchte sich ja ungern 4 Stunden nicht erreichbar haben. Sonst, aber anders kommt man an diese Quote nicht rein. Hat gemeint, betrifft allerdings auch, wenn man andere Kanäle, die externen Traffic zutreffen. Also wenn ich starken Facebook-Traffic habe, könnte genauso viel, könnte auch Facebook-Traffic mit in diesem Direct-Traffic subsumiert sein. Mhm. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihr müsst den Artikel wirklich lesen. Am Anfang habe ich nur diese Charts angeschaut, dachte so, was will mir das sagen, verstehe ich nicht. Ja. Das sieht doch alles aus, aber man muss den Text dazu lesen. Ich habe irgendwie 2-mal gelesen, bis ich irgendwie gerallt habe, was er mir sagen wollte. Aber ist spannend. Fällt jetzt kein direktes To-Do rein, wir müssen einfach damit leben. Aber könnte unter Umständen das ein oder andere Datenartefakt erklären, auf dem man es mal trifft. Also wenn ihr das Problem mal habt und braucht eine Erklärung, habt ihr hier vielleicht eine Erklärung für dieses Problem. Und ansonsten ist so, dass vielleicht unser SEO-Traffic höher ist, als wir glauben, aber mangels eines validen Tests, der keinen Schaden beim Kunden verursacht, können wir das leider auch nicht nachweisen.
Das sage ich auch nur unseren Vorständen. Wir haben eigentlich viel mehr SEO-Traffic, aber kann es leider nicht beweisen.
Genau, das ist immer, kommt auch gut.
Auf jeden Fall, das merken wir uns mal.
Genau. Also ich würde es dringend raten zu lesen. Also ich fand es wirklich spannend.
Aber das gab es ja schon mal irgendwie. Ich glaube, er schreibt es ja auch gleich im zweiten Absatz. Damals, als iOS 6 rausgekommen ist, waren ja auch alle Zugriffe über iOS 6 wurden ja auch nicht als Search in der Webanalyse behandelt, sondern auch als Direct. Und das war eigentlich ein Riesending, über was damals eigentlich keiner irgendwie was geschrieben hat. Was mich auch sehr, sehr verwundert hat.
Ja, okay, IE 6 ist ja auch schon Geschichte irgendwie.
Nee, iOS 6.
Ach so, IO, ja, okay. IO. Ja, IO, okay. Okay, aber wer hat schon Apple, also ich meine.
Ja, ich glaube doch relativ viele. Auf jeden Fall, das war auch so eine sehr, sehr spannende Sache eigentlich. Also.
Ja. Ja, eben, also ist halt das Problem mit Statistiken, wenn man einfach reinschaut und nicht so genau weiß, was das Tool hinten dran macht, beziehungsweise in dem Fall kann das Tool ja nichts, wenn einfach die Referrer von dem System gefressen werden. Mhm. Also jetzt nicht vom Webanalyse-System, sondern einfach vom Browser oder Betriebssystem.
Genau.
Und das ist natürlich eine harte Nummer. Ja. Und dann sagt man ja, für iOS-Nutzer ist SEO nicht wichtig, die klicken eh nichts. Das ist eine Fehlentscheidung, wie man dann trifft. Also dann sieht man schon gleich, okay. Also das heißt, wenn ihr da Artefakte seid, seid einfach ein bisschen kritisch. Wenn gewisse Browsertypen oder Betriebssystem-Browser-Kombinationen exorbitant weniger SEO-Traffic als alle anderen liefern, könnte es auch ein Datenproblem sein.
Genau. Mhm.
Genau. So, dann ein schöner Artikel bei SEM Deutschland. Müssen ja eigentlich mal ihre Domain umbenennen, gell? Weil die öfters ja über andere als SEM-Sachen schreiben. Aber egal. Zumindest haben die hier wieder einen sehr schönen Artikel geschrieben im Bereich Inbound-Marketing. So entwickelt man eine Datenbasis für Content-Ideen. Per se nichts Neues, aber sehr schön aufgegliedert. Also angefangen von wegen, okay, wenn ich Content-Strategien mache, muss man sich überlegen, für was will ich eigentlich machen? Will ich Branding oder PR machen? Will ich Link-Building machen? Möchte ich Social Buzz machen oder sonst irgendetwas? Also meine Zieldefinition muss klar sein, weil je nachdem, was ich mache, muss ich ja auch was anderes machen. Egal aber wie, ist eine Themenrecherche immer gut, klassisch Keyword-Planner, dann allerdings die Begriffe in den SERPs prüfen, um festzustellen, was für eine Suchmotivation ist hinten dran und vielleicht auch bis sich dann auch die Ergebnisse anzuschauen und zu schauen, wie sind denn im Moment die Inhalte, welcher Umfang, welche Holistik haben die denn eigentlich, um erstmal zu wissen, mit welcher Qualität an Content und welcher Art an Content und für welche Motivation muss ich überhaupt antreten, bevor ich loslaufe. Dann der Klassiker hatten wir ja lustigerweise auch immer in unseren Hochschulkursen erzählt, macht einfach für die Mediabeobachtung, legt euch irgendwie so einen Themen-Newsroom an, wo ihr einfach alles reinsammelt, damit man sieht, was passiert. Exakt. Und analysiert die Wettbewerber, was wird dort stark verlinkt, wenn es um Linkbuilding geht, um da nochmal ein paar Ideen abzugreifen und oder wenn es um Social Media geht, was wird bei denen stark Social Media mäßig getrieben, was funktioniert in den Netzwerken entsprechend gut. Und aus dem Ganzen kann man einen Themenpool entwickeln und den Themenpool, weil man ja Content Marketing, das immer keine Eintagsfliege sein soll, kann man dann relativ schön einen Themenkalender ableiten, den man dann auch schön bearbeiten kann. Also ein sehr schöner How-To-Artikel für das Thema an der Stelle.
Schön.
Genau. Macht ihr das auch so, Maja?
Genau, wir machen das auch so. Ich finde das zum Beispiel auch mal ganz interessant für Redaktionspläne, für Unternehmenblogs oder Themenblogs, so in diese Richtung eben auch, ne? Was du gerade schon gesagt hast mit den Hochschulprojekten, dass man da einfach auch wirklich auf Ideen kommt, was kann man wie schreiben und so weiter.
Genau, nee, es macht schon Sinn, wenn man da einfach, gerade Unternehmensblogs, die meisten sind ja eh eigentlich für die Tonne. Also da macht Sinn, dass man sich damit mal auseinandersetzt.
Genau, schon, dass wenn man den nicht plant.
Tonne sind. Genau, damit man eben was Sinnvolles schreibt und weiß, was möchte ich denn eigentlich kommunizieren. Und man kann dann auch schon gleich sagen, okay, welche Themen wollen wir denn eigentlich nicht machen, aber dann hat man einen relativ schönen Plan, was zu einem passt und kann dann halt auch schauen, wie gut der funktioniert. Also man hat aber zumindest irgendwas, an dem man lernen kann. Das macht schon Sinn.
Genau.
Cool. Du brauchst sowas ja nicht, Markus.
Nee, ich brauch sowas nicht. Das können bei uns andere Leute viel, viel besser.
Das stimmt, das ist schön an einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Dann, wenn man gerade verlinkt, was ja schön gemacht ist, eine schöne Infografik zum Thema, welchen Linktext wertet Google eigentlich. Beruht auf den ganzen Auswertungen, die Malte gemacht hat. Zu dem ganzen Biss, erster Linktext, zweiter Linktext, was ist, wenn es Bild ist, was ist mit Alttext in Kombination mit einem anderen Link zum gleichen Ziel, der einen normalen Text hat. Wie sieht es aus mit Sprungmarken etc. Wir verlinken es einfach mal, kann man nicht oft genug sagen, da werden immer noch hinreichend viele Fehler gemacht in dem Bereich.
Genau.
Genau. Ich glaube, da kann man auch wenig zu kommentieren, ist einfach schön. Dann, was sehr Schönes gesehen bei Linkbird, und zwar haben sie sich hier mal, reingehauen in unsere Dings, aber macht nichts, ich habe es glaube ich noch im Kopf, was ich eigentlich machen wollte. Da habe ich bloß den guten, da habe ich den falschen Link drin, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, Linkbird hat SEO-Case, Negativ-SEO-Case zu Tirendo, ihr wisst, das sind diese Reifen-Jungs, wo Vettel ja auch irgendwie, glaube ich, mit investiert ist, deswegen rennt er da in der Werbung immer rum. Und ihr wisst, es ist ein Mensch, der sehr schnell im Kreis fährt. So. Und da ist so, dass die halt einen ziemlich massiven Link-Attacke haben, irgendwie von 200 Links auf 780 hoch, innerhalb sehr kürzester Zeit. Effekt war, zu dem Zeitpunkt, wo sie geprüft haben, ist noch nicht so lange her, wo der Artikel war, war eher positiv denn negativ. Mhm. Wir wissen ja alle, schlechte Links funktionieren auch erstmal gut, bis Google sie als schlecht wertet. Die sind ja nicht gleich so. Was später passiert, erwarten wir mal noch. Was sie dann noch gemacht haben, das steht jetzt in Shownotes, lustigerweise am falschen Link, weil ist im Artikel Nummer 2, was kann man denn grundsätzlich machen, wenn so etwas passiert? Nummer 1 ist natürlich, die ganzen Links versuchen zu sammeln und zu bewerten, wenn es geht, mit verschiedenen Tools, beziehungsweise wenn man auch selber Zugriff hat, natürlich auch aus den Google Webmaster Tools, dann natürlich Ahrefs, Majestics etc. Und wirklich schon mal die durchsichten und sagen, okay, die sind alle wohl aus dieser Kampagne zurückzuführen. Zum Großteil wird es Schmodder sein, also irgendwie Polen, Russland, schlag mich tot, gehackte Seiten, längst abgemeldete, tote Foren, whatever, wo man auch niemanden ansprechen kann. Falls man irgendwas findet, wo man jemanden ansprechen kann, kann man ihm auch bitte gleich schon mal fragen, dass er den Scheiß bitte wieder rausnimmt, wer auch immer ihn dazu motiviert hat, das reinzunehmen. Und dann kann man entweder überlegen, sammelt man alles für den Fall, dass es einen Ärger gibt, dass man dann Recon-Situation-Request schon so gut wie fertig hat. Oder macht man schon mal prophylaktisch ein Disavow drauf. Da man allerdings eh nicht haben wollte, könnte man auch schon das Ganze prophylaktisch machen. Was sehr schade ist an der Stelle, da sowas ja öfters mal vorkommt, ist, dass Google an der Stelle keinen Kommunikationskanal anbietet. Ja. Also ich würde mir ja wünschen, dass ich ein Webmaster-Tools habe, nach dem Motto, hier mal zu, ich mache hier ein Disavow jetzt. Ich habe auch keinen angeschrieben, weil ich war es nicht, ich wurde hier attackiert, ich habe es auch gleich gedisavowed. Dass die wissen, warum das Ding überhaupt kommt.
Ja.
Weil sonst immer das Problem, wenn man disavowed, dass man denkt, oh, denkt Google jetzt, ich hätte vorher Mist gebaut und man war es gar nicht. Das ist immer so das Problem an der Geschichte, deswegen würde ich sowas im Moment eher vorbereiten, aber noch gar nicht abschicken, weil ich nicht weiß, wie die das sehen, aber das wäre eigentlich wichtig, dass man da einen Rückkanal bekommt, weil es halt wirklich teilweise passiert. Notfalls einfach alles als Riesendatei an John Moo mailen. Bis er so genervt ist, dass er uns den Kanal endlich anbietet.
Ja, Gut, aber ich glaube, halt Google kann das gar nicht leisten. Also so wie es Google auch nicht leisten kann, einen AdSense-Support anzubieten, weil es einfach viel zu viele AdSense-Leute gibt, die es einsetzen. Und da hat jeder mal eine Frage oder jeder mal ein Problem. Also ich hätte auch gern damals jemanden gehabt, wo ich mich hätte hinwenden können.
Und genau. Nee, ein einfaches beim Disavow zu sagen, ich disavow jetzt und erreicht einen Haken, weil betroffen von Negativ-SEO-Kampagne. Ich disavow ja, bevor ich eine Bestrafung habe.
Ach so, ihr meint jetzt gar nicht, dass es dort einen Ansprechpartner gibt, sondern
nein.
Genau, einfach in den Webmaster-Tools. Dass du ankreuzen kannst, weil ein Satz
alles dazu klar.
schreiben kann, sowas, ne?
Das genau, macht natürlich absolut Sinn. Da habt ihr
total. Vollkommen,
Genau. Exakt. Das ist, das würde ich mir an der Stelle wünschen und wie gesagt, und so lange schickt man es halt einfach schon wo. Grundsätzlich ist natürlich, wenn man sowas überhaupt bemerkt, und das erzählen wir unseren Kunden auch regelmäßig, ich meine, wir sind ja im Linkgeschäft gar nicht großartig drin, aber was wir immer aufsetzen, ist ein Link-Monitoring, um einfach zu wissen, ob was passiert. Sonst kriegt man es halt einfach gar nicht mit.
Okay.
Das lohnt sich einfach, ist auch nicht so wahnsinnig aufwendig, also grundgenommen, so, weil die Dinger sieht man immer sofort, weil die dann echt meistens ziemlich dämlich vorgetragen sind und dann sprunghaft irgendwie blöd ansteigen. Das ist nicht wahnsinnig aufwendig und dann hat man einfach Ruhe und kann gut schlafen.
Hm.
Genau. Und da oben hatte ich den falschen Link drin, den muss ich jetzt mal rausnehmen, das sollte da gar nicht rein. Da kommt der zu dem Artikel, den ich gerade erzählt habe, rein. Gut. Dann etwas sehr Schönes gefunden, und zwar unter administrator.de. Lustigerweise scheint
dieser Andi-Ministrator.
Achso, genau, Andi-Ministrator. Genau, du hast recht. Also stimmt, der Andi-Ministrator.
Das war cool, das hatte ich gelesen.
Exakt, ja. Das war sehr, sehr schön. Hat er Ihnen schön gesagt, von wegen er in seinem Gespräch mit dem Kunden, wobei hier der Kunde in dem Gesprächsverlauf relativ wenig gesagt hat, sondern meistens der Webmaster. Oder die entsprechende Webmaster-Bude, die wohl vielleicht auch extern war, wenn man das hier so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber so ziemlich alles so in Frage stellt, was er so sagt.
Ja, super lustig, auf jeden Fall lesen und ich glaube, das kennt eigentlich fast jeder SEO-Consultant, egal ob er Kunden betreut oder auch eigentlich fast jeder zweite Inhouse-SEO kennt es. Meine,
auf jeden Fall.
Probleme gibt es immer wieder.
Auf
und,
jeden Fall.
Ich glaube, da muss jeder mal schmunzeln, ja.
Exakt. Was ich ja, ich habe ja ein bisschen was kommentiert, auch was man natürlich, beziehungsweise in Facebook bei ihm mit ihm geschrieben, was man natürlich sagen muss, ist, kommt natürlich der Klassiker irgendwann mal, dann sagen Sie mal bitte, was diese eine Maßnahme bringt, das ist natürlich Humbug. Würde ich auch nie beantworten, weil genau das nicht geht, weil man schlägt ein Maßnahmenpaket inklusive Strategie vor und die hat natürlich, die muss man schon beziffern können.
Genau.
Aber die Maßnahmen funktionieren im Paket. Also eine Einzelmaßnahme alleine ist meistens relativ sinnbefreit.
Vielleicht bringt es auch was, aber man also kann das auf keinen Fall mit irgendwie Zahlen hinterlegen.
Genau.
Wenn wir aber das umsetzen, haben wir am Tag 2000 Leute mehr über Search. Das geht einfach nicht.
Genau. Und was man natürlich noch sagen kann, ist, wenn schon einer sagt, von wegen, was bringt es denn, dass wir hier SEO machen, dann kann man natürlich auch so einen blöden Webmaster fragen, was bringt es denn, wenn wir ihr verkorkstes CMS einsetzen. Das wäre natürlich dann die richtige Rückfrage an der Stelle. Aber wie gesagt, sehr schön geschrieben, einfach zu sehen, es geht den Menschen wie den Leuten.
Alles klar.
Genau, dann habe ich aus rein Eigennutz etwas reingehängt, und zwar den aktuellen Indexwatch. Ich meine, den haben wir ja, den könnte man eigentlich fast jedes Mal reinhängen, weil es immer sehr schön ist, was sie schreiben. Lassen wir natürlich. Aber ich habe den aus dem Grund reingenommen, weil da etwas drin ist, weil du wirst es noch kennen. Hoffe ich doch mal, Fußball.de. Die Kollegen Fußball.de hat ja lange Zeit die Deutsche Telekom betrieben. Das Ding gehört ja dem DFB. Das darf man dann immer lizenzmäßig betreiben. Warum macht man das? Man hat es halt in der Vermarktung drin und in der IVW-Ausweisung. Wirkt immer sehr schön. Ist allerdings sehr teuer, der Spaß. Telekom ist dann irgendwie raus. Jetzt hat sie Post übernommen. Hat es dann gleich mal mit den absoluten Online-Profis von Jung und von Matt redesigned. Und sauber versemmelt.
Sau gut.
Richtig schön. ja, die haben es erstmal geschafft, die Community zu töten, die wir wirklich so schön optimiert hatten. Also das, man muss wissen, fußball.de ist die Plattform für alle Amateurvereine. Die müssen sich da auch anmelden und die müssen da auch ihre Ergebnisse eintragen. Und wir haben diesen ganzen Scheiß so schön optimiert, wir waren zu jedem scheiß kleinen Pupsverlag mit seinen Ergebnissen, Tabellen, saugeil positioniert und den ganzen Scheiß haben die einfach weggeschossen. Und es war so geil longtailig, das konnte so ein Sistrix gar nicht mehr sehen. Also das, was man in Sistrix sieht, wird eine Kleinigkeit von sein, von dem, was passiert ist. Ergebnisdienst haben, also das war ein richtig schönes Projekt und die haben es sauber den ganzen Longtail abgeschossen. Dafür haben sie jetzt eine tolle Kacheloptik, die man nicht versteht. Und die tolle Erfolgsmeldung rausgegeben, dass nach Relaunch sich schon 20.000 Vereine angemeldet haben. Dann sagen ihr Idioten, ihr habt die Community gelöscht, die mussten sich alle neu anmelden und sie müssen sich auch anmelden, weil es Anmeldezwang ist, weil die müssen ihre Ergebnisse erfassen.
Oh Mann.
So kann man natürlich sich Erfolge bauen, einfach mal ab und zu die Nutzer da löschen und sagen, jetzt müsst ihr euch alle neu anmelden. Also ein lustiger Rotz an der Stelle.
Das wäre ja auch was für halt irgendwie web.de. Wir löschen einfach alle E-Mail-Adressen, die
wir anmelden. Genau. Exakt. Ich meine, das gleiche hatten wir auch mal als die, also den gleichen Gag hatten wir auch mal bei einer tollen Connect-Veranstaltung. Das war ja immer so die Propaganda-Veranstaltung damals in der Telekom. Wo damals Software-Load neu gebaut worden ist und die haben auch ihre Kunden nicht migrieren können aufs neue System, sondern haben die alle angeschrieben, die müssen sich neu anmelden und haben dann in der nächsten Connect gesagt, wir haben über 100.000 Neuanmeldungen. Ich denke, nee, das waren die alten Idioten. Aber da das der Rest im Haus nicht wusste, waren die alle ganz glücklich. Mhm. Also das geht auch intern, so eine Scheiße. Ist aber immer wieder lustig an der Stelle.
Ja, schade. So. Einfach nur schade.
Ja, kann man nur sagen, so, da geht's dahin, die Arbeit.
Genau.
Exakt. Oder andersrum, wenn ihr wisst, wie ihr es haben wollt, sagt Bescheid, die Konzepte liegen noch bei uns in der Schublade. So. Dann natürlich, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder die unwahrscheinlich schöne E-Commerce-Studie 2014 von Aufgesang Online-Marketing. Ich gehe jetzt in Gänze nicht durch, wir verlinken die einfach. Es gibt eine kurze Zusammenfassung für die wichtigsten SEO-Sachen daraus, dann bei SEO-Book verlinke ich dann auch entsprechend, die schon mal sagen, wie hat sich denn sozusagen, wer hat denn so die höchste organische Sichtbarkeit im E-Shop-Bereich und da kommt natürlich Komplettsortiment ab. Wen überreicht es, wer das größte Angebot hat, wird am Ende auch die größte Sichtbarkeit haben. Das kann man erstmal außen vor lassen. Wenn man sich aber die Einzelbereiche anschaut, sieht man, dass Kleidung kurz vor Elektronik und Heimwerker und Spielwaren liegt. Dann kommt abgeschlagen auf den anderen Plätzen nochmal so ein Bulk, der sich zusammensetzt aus Kosmetik, Tiernahrung, Möbeln, Auto, Motorzubehör und Arzneimittel. Jetzt muss man an der Stelle natürlich sagen, die machen das ja auf den Basisdaten von Searchmetrics. Wie sichtbar eine Branche ist, hängt natürlich auch mit dem Keyword-Set zusammen, was gemessen wird. Ist die Frage, ob das auch gleich verteilt ist. Ansonsten ist die Aussage natürlich bedingt interessant. Was viel schöner ist, wie sich das entwickelt hat, weil die, klar, solange das Keyword-Set gleich ist, kann ich da klare Aussagen treffen und da sieht man, dass die Komplettanbieter etwas verloren haben und die Spezialanbieter in der Regel eher etwas gewonnen haben, was ja auch eigentlich sinnvoll, also wenn der Spezialanbieter sollte per se sein Content besser beschreiben können als der Komplettanbieter, hoffe ich für ihn, scheint auch so zu sein. Wer da ziemlich stark zugelegt hat, sind Spielwaren und Heimwerker. Und Medien. Das finde ich dann doch sehr interessant. Und kann man sich einfach mal in Summe durchlesen. Ich habe selber noch nicht hundertprozentig durchgelesen, weil es wirklich sehr lang ist und ich nehme mir dafür ein bisschen Zeit. Das ist so klassisch, was ich mir dann sogar für die Zugfahrt mitnehme. Und die kommt erst nächste Woche wieder. Die lang genug ist dafür. Habt ihr sie gelesen ganz?
Nein. Nee, ich hab's mir überflogen.
Ich leider auch nicht.
Zugfahren.
Ich habe auch nächste Woche ein paar lange Zugfahrten. Also
dann passt das. Super. Sehr cool. Also, nehmt's euch für die Zugfahrten, kann man komplett ja Studie bei Ihnen runterladen. Das ist auch der Klassiker, da bin ich auch noch richtig Oldschool-Internet-Ausdrucker, sowas drucke ich mir auch ganz gerne aus, weil das kann man schon durchblättern und ein paar Marker reinmachen und später sich dann irgendwelche Sachen, die man daraus hat.
Das stimmt, gerade im Zug.
Gerade im Zug, genau. da ist es mit dem Online-Sein so ein bisschen schwer.
Selbst mit dem ganz normalen Telefonieren.
Genau. Dann haben wir hier etwas auch bei den gleichen Kollegen, lustigerweise. Und zwar zum Thema Entitäten. War das von dir?
Ja, genau.
Cool, dann bitte ich, gebe ich dir das Wort.
Das war, Moment, ich muss suchen. Genau, die Senja Hinz schreibt ab und an bei SR in Deutschland und die sich auch immer so rund um dieses ganze Thema eben Semantik, Entitäten und so weiter beschäftigt und da immer sehr, sehr schöne Artikel schreibt und das eben nochmal so von vorne bis hinten auch wirklich aufrollt, dass die Suchergebnisse einfach wirklich dynamischer sind und das auch immer werden. Jetzt gerade, wie wir auch schon gesagt haben, Wegfall der Autorenbildchen, der Videos, Snippets und so weiter. Und wie eben auch Google durch die strukturierten Daten eben Ergebnisse ausliefert, was man eben auch über die Quellen teilweise sieht. Sie hatte da einige schöne Beispiele drin. Zum Beispiel hatte sie hier, Moment, interessant ist eben zum Beispiel auch, dass es schon Nährwertangaben oder sowas gibt. Sie hatte hier wirklich die Pizza, wo man sieht, okay, Menge pro 100 Gramm, wie viel Kalorien, wie viel Fettgehalt und so weiter. Aber auch immer noch mal diese große Info- bzw. Antwortenbox, wenn ich wirklich eine Frage bei Google eingebe und dann quasi direkt eine Antwort kriege, eben noch mal mit dem weiterführenden Link.
Für alle News-Leute natürlich extrem traurig. Dieses Jahr war die Fußball-WM. Das Beispiel hat Svenja hier auch aufgegriffen mit diesen wahnsinnig großen Boxen, wenn man nach WM-relevanten Suchphasen gegoogelt hat. Und selbst zu den Spielen gab es ja Live-Statistiken. Das war ja also Wahnsinn. Also man musste auf jeden Fall bei einem normalen Monitor, also bei einer normalen Auflösung, musste man auf jeden Fall scrollen, um wirklich noch überhaupt Ergebnisse zu sehen. Und, auch alle, die bei Google News dann gut gelistet waren. Also ich weiß, dass man da wirklich sehr enttäuscht war, auch in der deutschen News-Publisher-Szene. Mhm. Schlimm.
Ja, aber spannend zu sehen, das muss man hier auch ganz klar sagen, dass mit dem Thema Entitäten versteht Google die strukturierte Daten. Es ist ganz wichtig, an der Stelle zu unterscheiden zwischen dem organischen Index, der damit überhaupt nichts am Hut hat, und dem Knowledge Graph.
Genau.
Genau.
Und da ist wirklich sehr schön, wer wissen will, was Googler macht, die greifen extrem stark, das hat sie hier auch reingeschrieben, auf diese ganzen Sachen von Freebase zurück, die eine sehr, sehr schöne Struktur haben. Mhm. Man kann diesen Knowledge Graph auch als Instrument nutzen, wenn man sich einen Content-Bereich erschließen will, weil Google das halt sehr schön visualisiert darstellt. Und da sieht man schon gleich, was erwartet denn Google da eigentlich alles. Und das Schöne ist, die Sachen im Knowledge Graph sind halt zum Großteil wieder Suchanfragen. Also wenn ich jetzt auf, ihr seht jetzt hier bei dem Film auf Director klicke, ist dann das wieder eine Suchanfrage. Mhm. Und wenn man strukturierte Daten hat, also beziehungsweise wenn man selber in so einem Bereich unterwegs ist, also wir haben da einen Kunden, der relativ stark in dem Bereich unterwegs ist, was auch Mediadaten betrifft, weil die auch originärer Ersteller sind sozusagen. Und die haben natürlich auch alles auf ihren Seiten beschrieben. Und da kann man relativ schön sagen, wenn die Sachen dort stehen, dann wird das auch genau so die Suchanfragen sein, weil die Leute klicken den Scheiß ja und kommen dann auf die nächste SERP. Und man kann daran auch relativ schön seine Informationsarchitektur ausrichten und dann fällt die genau so, wie Google die Leute über den Knowledge Graph lenkt. Das macht jetzt nicht uncharmant. Hm. Und wenn man das im großen Stil machen kann, kann man sich einfach dann die Freebase-Logik ziehen. Das Ding ist ja, wie der Name schon sagt, free. Und dann sieht man relativ schön, welche Entitätenverknüpfungen es gibt und man kann da relativ schön seine ganzen Menü-, Querverlinkungsstrukturen etc. ableiten, wenn man Bereiche hat, die da drin sind. Das ist gar nicht unsexy. Mhm. Es gibt ja auch an der Stelle Wikidb, ist ja auch so ein Projekt, wo nochmal die Wikidaten entsprechend datenbankstrukturmäßig aufbereitet sind und nur die Metadaten drin sind. Auch ein sehr schönes Projekt, auch da kann man eine ganze Menge rausziehen. Macht wirklich viel Sinn. Wie war das denn? Wir hatten letztes Jahr, bei der letzten WM 2010, die ich ja dann noch mitgemacht habe, bei der T-Online, hatten wir auch schon Ergebniseinblendung. Die war nicht ganz so groß wie die jetzige hier in diesem Jahr. Aber sie waren schon da. Ich habe es allerdings an dem Traffic relativ wenig gemerkt, weil die Nutzer dann doch meistens mehr wollten als das Ergebnis. Also es gibt ja, ich persönlich finde es ja gut, dass Google sowas macht, per se als Nutzer von Google. Also wenn ich schnell irgendwo mal etwas will, kein Problem. Ja. Wir hatten bei Wetterinfo auch gar nicht so einen großen Einbruch, als die Wetterdaten reingekommen sind. Also der war überschaubar, also viel, viel, viel kleiner, als man denken würde bei den Einblendungen, weil dann Leute dann doch den 7 oder 12 oder sonstigen Blick oder nochmal das Regenradar dazu haben wollen oder was sie auf den Seiten wissen, was sie finden. Also das heißt, also bei den Erfahrungen, wo ich noch die Zahlen zu hatte und wo man massiv in solchen Konkurrenzsituationen war zu den Boxen, war der Verlust gar nicht so hoch. Ich nutze die Boxen auch eher, wenn ich mal auf dem Handy unterwegs bin und nur schnell wirklich nur das Datum brauche, dann definitiv.
Ja.
Aber bei vielen anderen Sachen habe ich es gar nicht so sehr gefunden. Also ich meine ganz im Ernst, wenn da steht, was ist ein Kinofilm? Ich habe oben einen Kurzauszug von der Wikipedia, dann hilft mir die auch nicht weiter. Und unten drunter ist sowieso riesengroß Wikipedia, Wikipedia, ja. Wikipedia. Da hätte ich jetzt auch mit nichts anderem irgendwas bekommen. Ihr wisst, was ich meine.
Richtig.
Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie ich immer wieder finde.
Definitiv.
Das auf jeden Fall. Und die Svenja geht ja auch nochmal auf die Nutzung von Schema.org ein. Wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr das? / empfiehlt ihr es euren Kunden? Habt ihr Kunden, die das wirklich exzessiv einsetzen?
Schema.org?
Ja.
Immer.
Mhm.
Macht Sinn. Also allein schon, weil gerade auch bei sowas wie Rezepten etc. kriegst halt einfach größere Snippets auch.
Ja gut, da ist es ja wirklich offensichtlich bei Rezepten.
Ja.
Das ist ja klar.
Ja, aber auch
bei Veranstaltungen oder sonst
was. Und Sternchen und all so ein Scheiß, also was es da alles gibt, macht einfach Sinn.
Oder das Auszeichnen der Content-Bereiche, das Auszeichnen der Ads, der Footer, der Sidebar. Das ist bestimmt extrem hilfreich auch für Suchmaschinen, um wirklich die Contents besser zu verstehen.
Definitiv. Also ein wirklich spannendes ja. Thema. Und ein bisschen auch in Optionen denken. Also was sie auch geschrieben hat, man kann ja auch oft, Google bleibt zu 95%, glaube ich, habe relativ wenig gesehen, wo sie direkt was anderes verlinken, außer in der Definitionsbox, wo sie Wikipedia verlinken. Also die Frage gibt's auch, ich habe auch schon andere Leute gesehen, die Definitionen geliefert haben, dann ist eher die Frage, woher bezieht Google die Daten, wie sie es ja ausschreibt, und kann ich Quelle der Daten werden? Ist ja auch eine Möglichkeit. Also, genau. Ist ja also, oder halt kann ich anhand der Struktur der Daten bei diesen größeren Boxen lernen, wie Google den Content strukturiert haben möchte, dann kann ich mich danach ausrichten. Das hilft mir auch ungemein im Ranking. Mhm. Also das sind einfach ein bisschen in Option denken und nicht immer gleich in Risiko. Mhm. Hilft.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Ja, und dann hat natürlich Google Lust, mal wieder zu sagen, wir machen ein bisschen was anders, und zwar HTTPS soll jetzt der neue Boost im SEO werden. Da ist natürlich das Thema, da haben sich die Kollegen von Wingman mit dem wahnsinnig tollen URL Wing mit auseinandergesetzt, wenn ich das denn machen wollte, was habe ich denn da dann für kleine Stolperfallen? Also, eins ist, und das ist etwas, was ich auch immer sage, also am besten entscheidet man sich fürs eine oder fürs andere. Ich kenne das oft bei Shops, die sagen dann, ich bin HTTP und wenn ich ab Warenkorb bin, ich HTTPS. Der Nutzer springt zurück vom Warenkorb, bleibt auf HTTPS,
ja.
Verlinkt den Scheiß und dann habe ich den Kram trotzdem nochmal drin. Also, es ist Nonsens, und wenn ich HTTPS zwingend brauche, dann kann man auch gleich das ganze Ding irgendwie auf HTTPS machen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich ein reiner Content-Bereich bin, wo nie eine Kasse kommt und nie etwas, würde ich im Moment erstmal gar nichts machen und auf HTTP bleiben.
Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich meine, wenn halt Google jetzt wirklich sagt, also halt eben HTTPS, neue Ranking-Boost, ganz, ganz wichtiges Signal.
Für 1% der Suchanfragen hat das eine Auswirkung, die nicht genauer beschrieben ist.
Okay.
Das ist, würde ich noch nach Ladezeit bauen. Und da kommen die Kollegen schon hin, wir können ja mal durchgehen, dass sie sagen, natürlich, wenn man was umziehen sollte, ja, natürlich Redirects einstellen, ansonsten war das Ganze für die Tonne.
Das auf jeden Fall, aber ihr würdet es jetzt auch nicht euren Kunden empfehlen, und dann morgen gleich eine Rund-Mail schreiben, die Leute, ja, zieht mal um auf SSL.
Ist schon rum, ist schon raus, Markus, ist schon raus.
Ach so,
ist direkt, schon raus. Direkt.
Nee, der Artikel also, ist doch von heute Morgen.
Genau. Der, nee, also grundsätzlich wir empfehlen, im Mischbetrieb zu lassen. Und wenn ich HTTPS irgendwo haben muss, dann empfehlen wir, wenn es geht, das ganze Ding auch mittelfristig komplett auf HTTPS zu ziehen. Mhm. Einfach, weil du sonst immer das Problem hast, dass du dann sagst, okay, dann mache ich, dann klärt man es wieder mit Canonical, wenn beide erreichbar sind. Dann hast du wieder das Problem, dass du dann alles per se schon mal zweimal hast. Canonical hat man ja vorhin lang und breit gesprochen, Vor- und Nachteile. Macht einfach Sinn, den Kram zusammenzulegen. Wenn ich aber nirgendwo HTTPS habe, weil ich jetzt irgendwie ein reines Content-Portal habe, kein Abo-Modell, kein Login, der irgendwie notwendig ist, whatever, dann würde ich im Moment mir daraus erstmal keinen Hassel machen. Und die anderen Gründe, die Probleme für den Mischbetrieb waren schon immer da und auch nach der gleichen Art und Weise, wie ich es bisher priorisieren. Ich würde es auch nicht weiter nach oben priorisieren. Aber es ist generell etwas, Mischbetrieb ist immer irgendwie unschön. Und das sagen sie hier dann auch relativ deutlich, dass wenn man sagt, HTTPS betrifft das natürlich auch alle Ressourcen, also müssen auch die Bilder etc. Ansonsten kriegt nämlich immer das Problem, dass er sagt, hier ist irgendwie nur halb HTTPS, dann gibt es eine lustige Warnmeldung, ist auch blöd.
Und sichere Verbindung, klar.
Genau. Das Gültigkeit vom Zertifikat muss man natürlich wissen. Man muss die Webmaster-Tools auf HTTPS anmelden, sonst hat man die Daten nämlich nicht mehr, ist auch wichtig. Ja. Wobei wir es bei Kunden immer ganz gerne machen, immer sowieso beides anzumelden, weil manche mal wissen die gar nicht, dass sie HTTPS haben, sondern ganz erschrocken, dass der Kram da nochmal ist. Genau. Sitemaps aktualisieren, die interne Verlinkung bitte auch umstellen, weil die dann alle auf 301 zu schicken, ist auch unschön. Der Server soll es natürlich aushalten können, weil es natürlich jetzt alles ein bisschen anstrengender für ihn. Und dann haben sie noch ein bisschen Zertifikatskunde, welches ist eigentlich für welchen Bereich wichtig. Also für Leute, die sich mal schnell in das Thema einlesen wollen, schöne Artikel, einfach mal reinlegen. Nicht morgen gleich in die Technik rennen, sondern alles mit Ruhe und Bedacht.
So wie immer.
Genau, wie immer. Du hast uns aber auch noch drei schöne Artikel mitgebracht.
Genau, ich habe drei Artikel von unserem Ranking-Check-Blog mitgebracht. Moment, ich muss selbst erst nochmal schauen. Genau, das war einmal, hatte der Ben auch letzte Woche, glaube ich, das war unser Sonntag, also wir SEOs schreiben ja quasi immer für Sonntag einen Artikel, unser SEO-Sunday. Bei uns fragen viele Kunden und Nicht-Kunden an, immer wie denn die Verknüpfung von Google-Plus-Seiten mit Google Maps und so weiter funktioniert. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel und im Grunde ist es relativ schwer, da noch durchzusteigen.
Das ganze Google-Plus-Local-Produkt ist ja auch echt ein einziger Mega-Bug.
Genau. Und da hat der Ben sich mal ausführlich mit auseinandergesetzt und hat das wirklich beschrieben, was man machen kann, was eben aktuell funktioniert und was nicht funktioniert und wo die Probleme sind. Er hat zum Beispiel dann auch relativ weit unten noch geschrieben, es gibt dann ja auch noch diese alten lokalen Seiten und so weiter, also am besten wirklich alle mal durchlesen, die sich eben oder beziehungsweise die da eben auch Probleme haben und da eben auch dran sind aktuell.
Ja, das ist auch wirklich ein Riesenhassel. Also Google Places, Local Business, also da kennt sich doch kein Mensch mehr aus.
Nee, vor allem es ändert sich ja auch ständig, ne? Das kommt halt ja irgendwie auch noch so hinzu. Also.
Genau, und dann machen sie wieder einen Import von gelbe Seiten und eine ganze Arbeit war für die Tonne.
Genau.
Alles klar.
Genau, dann war ein Artikel von mir, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, und zwar ging es da einmal um die SEO-Ratio-Tools vom Thomas Zeithammel. Wie gesagt, die durfte ich mir mal in Ruhe anschauen und bin da jetzt eher mal so in dem Artikel mal ein bisschen auf die Sachen eingegangen, eben weil wir, ich natürlich keine Kundenseite nehmen konnte zum Analysieren und unsere Ranking-Check-Seite zwar für eine Agentur einige Seiten hat, aber im Grunde für dieses Tool, was ja wirklich auf Inhouse-SEOs und SEOs für große Seiten ist, quasi nicht so arg viel rausholen können.
Ja, aber du hast gleich ja auch als zweites Bild diese schöne Übersicht mit drin, mit Aufteilung nach Headercodes, wo auch noch die Canonicals ausgewiesen werden, bei euch natürlich jetzt in einem richtigen Verhältnis. Aber was ihr jetzt als 200 habt, hat man bei vielen Shops dann als Canonical genau in der Größe. Also das ist
genau. Ja.
Und das ist dann immer sehr schön. Nee, das Tool ist einfach hammergeil.
Genau, das ist super. Also wirklich auf jeden Fall mal probieren. Ich finde wirklich, es ist so schön aufgeräumt. Ich kann Excel Exports und so weiter ziehen und kann dann eben auch mit den Daten einfach weiterarbeiten.
Ich muss sagen, dass ich dieses Tool überhaupt nicht kenne. Also ich kenne es vom Hören, aber ich habe es noch nie benutzt.
Dann lass dir mal einen Test-Account geben. Das macht wirklich viel Sinn und lass sie danach vom Tom mal durchführen. Also nicht, weil es nicht gut erklärend ist, aber die Filter machen wahnsinnig viel Spaß. Und es hat, wenn jetzt mal so, also man kann es am ehesten mit Strucker vergleichen, wenn man es mit irgendetwas vergleichen wollte, wobei es im Vergleich zu Strucker um Welten besser von der Usability ist. Es ist ähnlich gut von der Usability wie in OnPage, holt allerdings viel mehr Seiten. Es ist, also OnPage nutze ich immer ganz gerne, weil es ja regelmäßig holt. Wenn ich mir dann einfach mal alles analysiert habe und jetzt auch gerade beim neuen OnPage mit den Filtern kann man sich relativ schön Reports einholen, die mir einfach auf Verzeichnisebene etc. immer die ganzen Fehler rausknuddeln und ich sehe halt, wie ich mich in einzelnen, wir haben ja meistens größere Seiten haben, wo man, wo die dann auch in der IT gesliced sind, verschiedene Bereiche, wo man dann stückchenweise durchgeht. Und da sieht man auch, wie sich dann die Entwicklung verhalten. Aber für so einen Gesamtüberblick zu bekommen und erstmal überhaupt alles durchzupriorisieren und mal zu sehen, was da passiert, ist es einfach bei uns das Tool der Wahl, was wir wirklich da immer einsetzen.
Mhm. Spannend.
Auf jeden Fall. Genau. Und dann als drittes hatte ich noch den Artikel von vor 2 oder 3 Wochen vom Jasper. Genau, da ging es um unnatürlichen Verweistraffic in Universal Analytics. Und zwar hatten wir eben jetzt schon sehr viele Kunden auf Universal Analytics umgestellt, beziehungsweise die eben unterstützt bei dem Vorgehen. Und da ist uns zum Beispiel aufgefallen, dass da eben teilweise dann der Referral-Traffic zum Beispiel von paypal.com und so weiter kommt. Und da hatten wir uns eben relativ lange mit beschäftigt, beziehungsweise die Kollegen hatten sich damit beschäftigt und hatten da dann eben nochmal verschiedene Lösungsansätze diskutiert.
Ja, das Problem ist, die Problemstellung an der Stelle mit dem, was ist unnatürlicher Traffic ist, ich gehe von der Seite, gesagt, bezahlen zu PayPal, ich schicke ihn wieder zurück und dann wird er halt als weiterer, als neuer Besucher gezählt, obwohl er eigentlich ja nur hin und zurück ist, weil das halt über PayPal mit der Bezahlung läuft.
Genau, er kam ja quasi nicht über PayPal auf die Seite.
Genau, exakt.
Genau, das hatten wir tatsächlich bei relativ vielen wohl.
Also bei dem Shop hast du das dann natürlich auch, aber das kann, wenn irgendwie, weiß ich was, 5% oder 10% wirklich was kaufen, hast du auf einmal 10% mehr Traffic, weil die alle mit PayPal wieder zurückkommen. kann man auch einfach nicht filtern und wenn der Kunde es nicht merkt und sagen, guck mal da, mehr Traffic. Toll.
PayPal.
ja, aber ist ein Problem, genau.
Genau.
Wichtiges Thema. Cool. Dann sind wir durch. Nach einer Stunde 20. Haben wir 20 Minuten länger gebraucht, als wir wollten, aber wir sind fertig geworden und können uns endlich dem Thema widmen, was wir eigentlich heute haben. Nämlich interne Wissensvermittlung. Know-how-Transfer für die Leute, die Neudeutsch reden.
Genau.
Und da hast du dich ja intensiv mit beschäftigt, Maja.
Genau, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, beziehungsweise tue es im Grunde jeden Tag. Genau, ist quasi mein Arbeitsbereich ist mal so ein bisschen aufgeteilt. Also einerseits betreue ich eben auch selbst Kunden, andererseits betreue ich eben ja unser Consulting-Team und bin eben auch so für die Wissensvermittlung zuständig. Wir haben einen wöchentlichen Know-how-Transfer-Termin, also im SEO-Team. Wir sind ungefähr knapp 20 Leute im SEO-Team mittlerweile. Also wirklich Consulting, Redaktion, Content-Marketing, sind wir eben knapp 20 Leute. Und da setzen wir uns wirklich eben einmal die Woche für 2 Stunden zusammen und besprechen da alles Mögliche. Also einmal geht's mir auch vor allem darum, dass es wirklich ein Pflichttermin ist, dass es jeder Ärztin ernst nimmt und sich dann keine Kundentelefonate und so in diese Zeit legt, weil er irgendwie gerade keine Lust hat, daran teilzunehmen. Sondern es geht wirklich, dass man sich diese Zeit im Grunde für die Weiterbildung und auch so für den Austausch mit Kollegen und so weiter nimmt. Wie gesagt, wir haben uns da quasi so einen Nachmittag dafür geblockt, sowohl im SEA-Team als auch im SEO-Team. Natürlich ist es auch möglich, dass ich mich als SEO mal ins SEA-Team mit reinsetze und umgekehrt. Das machen einige, machen das immer sehr gerne, oder wir tauschen uns dann einfach eben generell auch mal mit den Themen aus. Mhm. Wir hatten letztes Jahr angefangen, einfach mal so ganz unterschiedlichste SEO und überhaupt so allgemein Online-Marketing-Themen anzusprechen. War auch interessant, weil ich ja eben erst auch mal das Team kennenlernen musste und auch erst mal gesehen habe, okay, wie arbeiten die Teams, wie arbeitet Ranking Check und so weiter. Und das hat mir da sehr, sehr viel Einblicke gegeben.
Ja, darf ich ganz kurz mal einhaken? Du hast gesagt, ihr seid 20 Leute. Nehmen diese 20 Leute alle bei so einem Termin teil?
Oder sind die müssen wirklich, genau. Also,
und wie läuft es denn ab praktisch? Gibt es da dann einen, der praktisch diesen Termin vorbereitet und die Themen praktisch in den Raum wirft, wo diskutiert wird, oder?
Also wir machen es eigentlich so, wir haben im Moment so ein bisschen Themenblöcke. Also wir hatten zum Beispiel das erste viertelhalbe Jahr hatten wir Google Analytics gemacht, beziehungsweise einmal eben diese Google Analytics, okay, mit dem Ziel, dass wirklich mal mindestens das Consulting und das Content-Marketing-Team sich wirklich mit diesem Tool auskennen und eben auch dieses Zertifikat dafür erwerben, was wir dann eben auch am Schluss irgendwie mit 12, 13 Leuten zusammen gemacht haben an ein paar Tagen hintereinander. Ansonsten hatten wir eben letztes Jahr angefangen, dass ich einmal so in die Runde frage, welche Themen interessieren euch überhaupt? Viele hatten ein Thema, was sie interessiert, entweder weil sie sich damit gar nicht auskennen oder weil sie sich damit auskennen. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie so die Kollegen da rangehen. Und dann habe ich quasi Themen eingeteilt. Jede Woche trägt dann eben jemand anders vor. Das heißt, die bereiten das Thema vor. Ich erinnere dann nochmal eben an das Thema, an den Termin und so weiter. Die bereiten das vor. Die machen natürlich dann irgendwie so ein bisschen PowerPoint. Generell ist das aber auch auf jeden Fall so ein bisschen Theorie und Praxis, also wirklich auch mal gerne was an der Seite zeigen und da jetzt nicht nur irgendwie so ein paar Folien runterrasseln. Wenn da eben keine eigenen Ideen waren, habe ich dann einfach auch Themen vorgegeben, zum Beispiel, oder habe eben auch mal einfach 10 Themen in den Raum geschmissen und dann durfte sich jeder was aussuchen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Genau, dann hatten wir eben Anfang des Jahres, wie gesagt, Google Analytics gemacht. Da hatte dann beispielsweise die Redaktion nicht mitgemacht, weil da macht es dann ja tatsächlich wenig Sinn.
Ja.
Und aktuell hatten wir jetzt, nachdem wir dann eben alle das Zertifikat erworben haben, haben wir jetzt mal mit den AdWords-Grundlagen angefangen, einfach so machen zwar viele uns im SEO auch, dass die da ja schon mal so reingeschnuppert haben, beziehungsweise vielleicht auch mal irgendwie noch so Minikunden nebenher mitbetreuen, weil sie den eben vielleicht auch im SEO haben. Aber trotzdem, finde ich, macht es ja so für das komplette Online-Marketing auf jeden Fall Wissen auch mal in AdWords da so ein bisschen mehr zu wissen und einfach mal so die Grundlagen abgeklopft zu haben. Und da ist es auch so, wir gehen quasi diese, also einmal holen wir uns dann natürlich die Spezialisten wirklich aus dem SEA-Team hinzu, die dazu eben mal was erzählen, uns Themen vorbereiten Und ansonsten machen wir das quasi selbst, dass wirklich immer 2-3 Leute sich eben zusammentun, ein Thema für die Woche vorbereiten und das dann quasi vorstellen, möglichst halt eben an Beispielen, an Konten von Kunden und so weiter. Die können ja quasi auch jederzeit eben ihre SEA-Kollegen fragen. Ja, und dann sitzen wir da auch wirklich mit 15, 20 Leuten in einem Raum, was so die letzten Wochen bei dem warmen Wetter nicht immer so angenehm war.
Das glaube ich.
Genau. Und ja, dann hatten wir auch immer mal externe Speaker da. Wir hatten es vor allem so gemacht, dass wir eben der René von Sistrix war, glaube ich, 1, 2, 3 Mal da und hat so ein paar Sachen vorgestellt. Der Markus Tober war mal da, von Searchmetrics hatte einiges vorgestellt. Das ist eben auch immer mal so ganz cool, gerade neue Features, dass das mal jeder mitkriegt oder eben auch man arbeitet oder viele arbeiten dann ja doch immer so mit den gleichen Features, dass man da auch nochmal so einen Rundumschlag bekommt. Und das halt hat natürlich irgendwie das Ganze auch so ein bisschen auf, wenn da mal noch jemand von außen kommt und ja, nicht immer ich irgendwie mit den Themen ankomme. Ja.
Auf jeden Fall, das ist spannend, wenn dann nochmal jemand von extern kommt und sagt, hier Leute, das wird wichtig, das ist spannend, genau. Schaut euch jetzt mal an, hört euch hier mal an. Das ist immer gut, wenn das jemand von extern sagt. Das ist auch auf jeden Konzern Fall. So, ja.
Ja. Also,
ja. Spannend.
Ja,
auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Konzept mit diesen eben regelmäßigen Treffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sowas schläft dann aber halt auch immer mal gern schnell ein.
Ja.
So bei den ersten paar Treffen sind die Leute auch noch euphorisch, freuen sich auch noch drauf. Aber irgendwann eben, wie gesagt, ja, schläft es so ein bisschen ein. Und was tust du, dass das eben nicht so wird? Dass die Leute auch eben weiterhin auf dieses Treffen freuen.
Naja, ob sie sich immer alle freuen, weiß ich nicht.
Doch, bestimmt.
Aber nee, es klappt tatsächlich ganz gut. Ich glaube, dadurch, dass die Themen wirklich unterschiedlich sind, klappt es gut. Es kann sich ja wirklich jeder immer einbringen, das merkt man auch. Ne? Nicht jeder mag irgendwie ein Thema, aber dann kommt doch mal wieder was einen immer mehr interessiert. Ich bin auch immer wieder, finde ich es sehr spannend, wie Diskussionen entstehen, beziehungsweise auch wenn eben keine entstehen und ich vielleicht vorher gedacht habe, okay, das ist doch eigentlich ein total cooles Thema, da muss doch bestimmt jeder eine andere Meinung haben, dann entsteht da vielleicht gar keine Diskussion oder so. Das ist wirklich immer sehr, sehr interessant und schön ist natürlich auch, wenn gerade Leute, die irgendwie schon lange dabei sind oder die sich wirklich gut mit Themen auskennen, die dann auch gerade selbst noch was vorbereiten und sagen, ja klar, da habe ich jetzt auch gerade wieder was bei gelernt. Das ist natürlich schön. Ansonsten versuche ich eben auch mir wirklich regelmäßig Feedback vom Team quasi geben zu lassen und frage zum Beispiel auch nachdem wir jetzt hier das Google Analytics den Themenkomplex abgearbeitet haben, habe ich dann eben auch nochmal eine Mail rumgeschickt mit meinen nächsten Ideen quasi, die ich so für das nächste halbe Jahr sehe, habe aber dann eben auch nochmal abgefragt, hier, wenn ihr Themen habt, was euch interessiert, was euch nicht interessiert, bitte sagt es mir. Das ist dann natürlich auch immer nochmal wichtig, ist auch sehr unterschiedlich immer, was da zurückkommt, aber da ist dann auch immer nochmal viel Input dabei.
Wie hast du das konkret mit dieser Analytics-Sache gemacht? Das ist ja immer so, das sind ja Online-Kurse. Hat die dann einer gemacht und die Learnings vorgestellt und dann hat der Rest hinterher gemacht, oder?
Also wir haben das so gemacht, genau, wir haben ja diese Google Analytics Academy gemacht. Die ist ja quasi auf Englisch, was dann auch teilweise, man muss ein bisschen reinkommen. Wir haben quasi angefangen, jeder sollte, also eigentlich war es so geplant, dass natürlich jeder jede Woche da irgendwie einen Teil von selbst durchgeht oder eben von mir aus mit seinem Büronachbarn oder so durchgeht. Das ist natürlich dann zeitlich auch wirklich immer schwierig. Das heißt, es haben einfach 2, 3 Leute immer für einen Termin vorbereitet. Die haben Folien dazu gemacht. Dann haben wir uns das aber immer alle auch nochmal gemeinsam in dem Termin wirklich in Analytics angeschaut, auch in verschiedenen Konten zum Beispiel. Von Kunden, dass wir eben genau gerade diese Sachen sehen, haben darüber eben komplett geredet. Und dann anschließend bei dieser Google Analytics Academy sind ja immer noch mal auch so Fragen hinten dran, die haben wir dann einfach auch eben gemeinsam durchgemacht. Beziehungsweise habe ich die auch einfach nochmal dann immer so nach ein paar Terminen oder so, weiß ich nicht, nach einem Monat oder so, habe ich die dann einfach auch nochmal so ein bisschen abgefragt und habe gemeint, okay, jetzt kommt ihr irgendwie nur mal mit dem Stift und mit dem Zettel und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und genau, dann hatte eben quasi, als wir das komplett durchgegangen sind, hatte dann am Schluss einfach jeder auch nochmal sich irgendwie einen halben Tag Zeit genommen. Teilweise haben die das dann auch irgendwie im Homeoffice gemacht oder haben sich mal in einen Konfi gesetzt, damit sie wirklich Ruhe haben und haben das wirklich dann nochmal jeder einzeln beziehungsweise einfach durchgearbeitet. Und so hat das sehr gut geklappt.
Cool.
Ja.
Das ist schön.
Genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das dann so auch so für seine Arbeit mitnimmt. Ne? Ich merke auch so, jetzt haben wir auch gerade ja einen Blog. Wir beschäftigen uns jetzt, glaube ich, alle wesentlich mehr mit dem Thema wie vorher. Auch gerade so mit der Umstellung mit Universal Analytics war das jetzt ganz passend, dass wir das genau zu dem Zeitpunkt eigentlich gemacht haben, dass wir dann quasi alle so auf dem gleichen Stand sind und dann da wirklich von Anfang an quasi den Input bekommen.
Ja. Ja, das ist cool.
Genau.
Und ihr macht das wöchentlich?
Genau, wir machen das wöchentlich. Wir machen das quasi mittwochs nachmittags irgendwie von 4 bis 6. Das ist zwar so eine schwierige Zeit, oft. Aber dann hat man auch die Kundensachen erledigt. Außerdem sind die Azubis zum Beispiel morgens in der Schule, die sind dann auch nachmittags da. Also da gibt es auch immer mal wieder Diskussionen. Aber eigentlich, finde ich, bin ich immer für diesen Termin, auch wenn er irgendwie so vielleicht so ein bisschen im Nachmittagsloch ist. Aber ja, wie gesagt, wir haben so 2 Stunden geblockt. Wir sind teilweise nach einer Stunde fertig, dann ist das auch in Ordnung. Teilweise brauchen wir dann eben vielleicht auch mal 10 Minuten länger. Dann sollte da natürlich auch jeder da bleiben. Aber so meistens ist es ein, wie gesagt, so 1,5 Stunden, Pi mal Daumen.
Cool.
Pro Woche, genau. Ja. Mir ist halt wichtig, dass da wirklich jeder irgendwie so ein bisschen mitarbeitet und eben nicht alle da sitzen und sich einfach nur berieseln lassen. Ja, das ist aber auch teilweise eben schwierig, das ein bisschen umzusetzen, beziehungsweise kommt auch immer so auf die Themen an. Deswegen ist mir jetzt auch gerade bei AdWords eben wichtig, dass wir uns wirklich auch die Konten anschauen, dass auch wirklich vom SEA-Team immer mal jemand dabei ist, der das nochmal ein bisschen besser erklärt und auch einfach mal so ein paar Fallbeispiele und sowas bringt. Das ist ja immer so fürs Verständnis auch einfacher als nur so diese graue Google-Theorie.
Das stimmt.
Genau. Ja, genau, dann hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, kann quasi jeder aus dem SEA-Team natürlich bei uns teilnehmen oder auch umgekehrt. Einige machen das regelmäßig, eine machen das unregelmäßig. Wichtig ist mir dann auch immer, wenn dann vom SEA-Team bei uns Leute dabei sitzen und wenn die regelmäßig dabei sitzen, dass sie dann auch eben mal wirklich was dazu beitragen. Das machen die aber eben auch sehr, sehr gerne mittlerweile. Ja, dann habe ich jetzt für morgen ist der erste Termin, SEO Seitenklinik habe ich es jetzt einfach mal genannt. Das war nämlich auch so ein bisschen ein Feedback, was ich mal neulich bekommen habe aus dem Team, waren eben, dass man wirklich zum Beispiel Kunden-Webseiten, Projekte oder eben aber auch andere interessante Webseiten einfach mal so in der größeren Runde durchspricht. Sonst ist es eben oft so, dass natürlich das Team bei mir auftaucht, bei Marcel auftaucht und man das ja aber nicht so wirklich mal mit 5, 6 Leuten oder so am Tisch bespricht. Und deswegen habe ich gedacht, ja, kann man eigentlich auch freitags nachmittags mal, wenn wirklich so die Woche vorbei ist. Bei uns gibt es ja freitags immer Bier ab 4, dass man sich dann zu dieser Zeit eben mal wirklich so zusammensetzt, an einen Tisch setzt und sich dann einfach mal gemeinsam so ein paar Sachen anschaut. Was fällt einem da auf? Was könnte man noch machen? Oder wie machen das andere Webseiten und so weiter? Da bin ich mal sehr gespannt auf morgen. Und würde das dann auch gerne einfach so regelmäßig einmal im Monat machen. Das habe ich mal so angepeilt. Waren jetzt auch schon Kollegen, die zum Beispiel gesagt haben, sie würden da auch gerne mal was anderes vorstellen. Irgendwie einfach mal so ein paar, wie bearbeite ich Bilder oder so, das ist dann mal vielleicht für die Redaktion, fürs Content-Marketing-Team auch interessant. Also ich glaube, dass wir da auch von diesem SEO-Ding eher ein bisschen wegkommen und das vielleicht auch wirklich allgemeiner machen, aber dass man da das eben nicht so als Pflichttermin hat, sondern eher so beisammensitzen und auch eben nochmal was lernen, sich austauschen und so weiter.
Cool.
Genau.
Und der ist jetzt zusätzlich der Termin zu dem anderen?
Genau, das ist zusätzlich, wie gesagt, das ist aber nicht so der Pflichttermin, das ist jetzt einfach eher so die lockere Runde. Wenn es nicht klappt, werde ich es nicht weitermachen, aber ich finde es spannend und ich denke, der eine oder andere auch. Und selbst wenn man da irgendwie in einer kleineren Runde sitzt, kann das ja auch immer ganz, ganz hilfreich sein.
Ja, eben halt, und so finde ich es auch immer unglaublich wichtig, einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Genau.
Und auch mal so ein bisschen in Rand- oder Querthemen reinzuschauen. Mhm. Das ist auch extrem hilfreich, um auch das Hirn mal wieder ein bisschen zu trainieren.
Genau, auf jeden Fall.
Schön.
Genau, dann geplant hatte ich jetzt eigentlich, wie gesagt, wir machen jetzt AdWords-Grundlagen, dass wir da quasi auch dann diese Prüfung irgendwie Richtung Herbst machen können. Überlegt hatte ich mir eben auch Excel, das war ja zum Beispiel auch, hatte ich mal auch an der Hochschule in einem Projekt. Excel ist so unglaublich groß und ich stelle immer wieder fest, dass man doch viele leichte Features gar nicht kennt oder sie doch jeder anders macht. Da, das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man sich da irgendwie ein paar Termine im Know-how zusammensetzen, einfach mal jeder vorstellt, was er irgendwie oft benutzt oder was er immer nachschauen muss, weil es ihm immer wieder entfällt. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal nachschaut, was kann ich denn eigentlich noch machen, und gerade für Reportings, Analysen und so weiter ist das ja auch immer wichtig.
Das stimmt.
Ansonsten, ja?
Also ich wollte nur sagen, also Excel für das Thema SEO ist auf jeden Fall überhaupt gar nicht verkehrt und da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Vielleicht komme ich mal bei euch vorbei.
Das hat tatsächlich jeder. Also ich hatte das so bei dem Uni-Projekt gemerkt. Das ist wirklich so ein unglaublich großes Tool. Man kann das einfach auch nicht alles kennen. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, auch immer ganz cool, wenn man das nochmal so seinen Wissensstand auch nochmal erneuert quasi.
An der Stelle mal einen schönen Gruß an den Stefan Weicher als Excel-Fuchs.
Das stimmt. Nee, also ich glaube, Excel kann man nicht auslernen.
Ja, genau. Dann möchte ich mich eben auch nochmal so, hatte eben nochmal so das Thema Kundenkommunikation, Umgang mit Kunden, vielleicht auch irgendwie mit schwierigen Kunden, was man im Tagtäglichen hat, was man vielleicht aber auch immer nur so mit einzelnen Consultants bespricht, muss man auch mal gucken, da mir war noch nichts mit eingefallen, wie man das wirklich am besten so in der Runde macht. Und ansonsten ist eben ja auch meiner Lieblingsthemen, was ich da ja eben von Svenja auch schon angesprochen haben, diese ganzen strukturierten Daten und so weiter. Sind wir natürlich auch bei Kunden dran. Bei vielen Kunden ist es aber auch schwierig und deswegen da eben auch nochmal so die Überlegung, wie geht man daran, was schlägt man denn vor, was hat Sinn, was vielleicht nicht, beziehungsweise bei welchen Kunden macht Sinn, bei welchen vielleicht eher nicht. Und da eben auch nochmal mehr Hilfestellungen geben kann. Genau. Ja, das ist so quasi der Plan für das Jahr noch.
Ja, und ihr bildet aus.
Genau, wir bilden aus. Und zwar wir aus Kaufleute für Marketingkommunikation. Im SEA-Team wird das schon seit einigen Jahren gemacht. Da sind auch viele der ehemaligen Azubis übernommen worden, sind eben heute auch Consultants für SEA. Wir im SEO hatten uns dann eben letztes Jahr überlegt, okay, können wir auch machen, und haben da seit knapp einem Jahr, seit September letzten Jahres, eine Azubine. Und genau, die kriegt quasi wirklich so bei uns im SEO-Team den kompletten Alltag mit, kriegt Kundenprojekte mit, kriegt interne Sachen mit. Die geht quasi zweimal die Woche in die Berufsschule, macht dort eben so ganz allgemeine Geschichten, kaufmännische Ausbildung eben mit Rechnungswesen, mit Controlling und so weiter. Mhm. Und eben aber auch das komplette Marketingumfeld, also eher nicht so viel online, sondern sehr viel klassisch, beziehungsweise wirklich so ein Rundumschlag. Ist auch so, dass in der Schule das wohl sehr gemischt ist, ja, so von den Klassenzusammensetzungen eben der Schüler. Und bei uns dann eben so dieser Schwerpunkt SEO. Das heißt, die Azubi sitzt eben, wie gesagt, bei uns im SEA, soll natürlich dann aber auch mal ins SEA reinschnuppern. Ich mache quasi mit ihr und mit, ja, wir haben noch einen Trainee im Moment und dann eben auch mal irgendwie noch der eine oder andere Praktikant, wenn man mal so eine relativ unregelmäßige SEO-Fragestunde. Da dürfen die dann quasi auch wirklich mal so Fragen sammeln, die man nicht so mal kurz nebenher erklärt, weil gerade mal wieder das Telefon klingelt oder so weiter. Da können die dann einfach mal sammeln und dann so alles fragen, was ihnen gerade einfällt. Da versuche ich dann auch eigentlich nicht nur ich das mache, sondern dann eben auch mal die erfahrenen Kollegen so was eben. Genau, auch da ein regelmäßiges Feedback an die Azubis natürlich. Die dürfen auch ein eigenes Blogprojekt. Genau, da hatte ich jetzt gerade, da im Moment ja Sommerferien sind, die Azubis nicht in der Schule, hatte sie da jetzt eben gerade angefangen, hatte sich irgendwie ein Thema überlegt, hatte da dann jetzt mal WordPress aufgesetzt, damit sie da auch mal so ein bisschen die technischen Hintergründe lernt und selbst macht, sich damit beschäftigt und wirklich dann auch mal so ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegt, beziehungsweise einfach auch mal ausprobieren darf, weil bei Kunden kann ich ja natürlich nicht sagen, hier mach einfach mal und wir gucken, was passiert. Genau. Und die Azubis, ja, machen natürlich auch so teamübergreifende Geschichten, also helfen beispielsweise so im internen Marketing-Team mit. Das heißt, die schreiben irgendwie auch den Newsletter an die Kunden mit, können den verschicken, administrative Aufgaben, lernen natürlich auch Telefon um und so weiter, also diese kompletten Ausbildungsgeschichten. Da wir natürlich auch merken, dass es schon oft ein Unterschied ist, kommt jemand gerade von der Uni oder sind die halt oft dann auch jünger und sind vielleicht 20 und gerade mit der Schule fertig und fangen eine Ausbildung an. Hm. Die muss man schon auch ganz, ganz anders noch abholen.
Das stimmt. Ja klar, so, vor allem so Telefon, das hat ja Tasten, das kennen genau. Die ja gar nicht mehr aus von ihrem Handy da. Du musst den Hörer hochheben. Ah.
Genau. Das ist der Hörer.
Genau. Coole Sache. Und wie läuft es mit eurem Blog?
Genau, unser Blog, da haben wir quasi einen Redaktionsplan für. Der Ben kümmert sich darum. Das heißt, jeder, der schreiben will, darf sich da im Grunde melden. Natürlich sagen wir auch mal hier, bitte tragt euch mal wieder alle ein. Generell haben die meisten wirklich sehr, sehr coole Ideen. Wenn mal jemand keine Idee hat, aber trotzdem irgendwie was schreiben will, fragt man mal rum. Im Grunde ist das, sehe ich da bei uns überhaupt gar kein Problem, irgendwie Themen zu finden. Ich glaube, wir sind da so dermaßen halt aufgestellt, dass man da auch oft so ein bisschen sieht, wen interessiert was und ja, das aber so die bunte große Mischung bei uns ausmacht.
Cool.
Ja.
Ja, schön, weil also ich muss sagen, euer Blog, der ist ja wirklich ziemlich aktiv. Ja. Und das ist ja praktisch dieser positive Nebeneffekt, den genau. Ihr dann dadurch habt und nach außen hin ist echt toll.
Genau, sagen viele, ne? Sagen auch, das ist auch sehr schön, wenn man das mal so eben von Kunden beispielsweise hört, kommen natürlich auch immer mal wieder Leads drüber.
Ja.
Genau, meistens war ja jetzt in der Vergangenheit so, dass es eher so in Richtung SEO ging. Das haben wir jetzt tatsächlich geschafft, dass das SEA-Team da auch aktiver ist und ja. Die dann ja quasi, also SEO macht ja den SEO Sunday, wir publizieren wirklich sonntags und SEA, die haben den Marketing Mittwoch und haben dann quasi immer mittwochs ihre Themen. Genau, das heißt, wir haben auf jeden Fall irgendwie 2 Artikel die Woche. Und dann wirklich, ja, komplett unter Themen. Alles, was so in der großen Online-Marketing-Welt passiert.
Sehr schön.
Genau. Ja, dann, was es auf jeden Fall noch gibt, Blogs lesen ist auf jeden Fall immer ein Thema. Das gehen wir auch immer noch mal so ein bisschen im Know-how an, wenn es irgendwie was Cooles gibt, was wir sehen, wie wir das jetzt natürlich hier eben auch besprochen haben, dass man einfach mal so aktuelle Themen und Artikel durchgeht. Ansonsten haben wir ein relativ großes Bücherregal auch im Büro stehen, kaufen wirklich aktuelle Bücher, die da stehen und auch wirklich ausgeliehen werden, zurückgebracht werden, dass sie auch der Nächste wieder ausleihen kann. Beziehungsweise, wenn da eben mal Wünsche sind, bestellen wir die Bücher einfach. Mhm. Finde ich auch immer wieder wichtig, dass man da eben auch mal wirklich noch ein Buch in der Hand hat und nicht alles online liest. Ja, beziehungsweise kann man auch gerade neuen Mitarbeitern und so oder den Azubis dann sowas eben auch wirklich mal mit gutem Gewissen in die Hand drücken, wenn man eben das Buch kennt und kann sagen, hier kannst du jetzt wirklich mal lesen und muss nicht bei ganz vielen Blogartikeln drüber gucken und schauen, sehe ich jetzt aber anders und lies mal lieber einen anderen Blog und so weiter.
Ja, super. Wie ist es bei euch mit dem Thema Konferenzen? Wer darf wie oft zu welchen Konferenzen?
genau, kann ich gar nicht so sagen. Es ist, es gibt, glaube ich, tatsächlich keine wirkliche Regelung dafür. Es ist irgendwie, wir waren zum Beispiel letztes Jahr eben dann mit dem kompletten Consulting-Team und Content-Marketing-Team irgendwie auf dem SEO-Day. Das liegt ja eben einfach hier auch vor der Haustür bei uns.
Ich habe euch ein Heimspiel, genau.
Genau, das ist eben das Heimspiel. Ansonsten dürfen wir dann natürlich Wünsche äußern und dann schauen wir einfach eben, wie es reinpasst. Also es funktioniert relativ gut. Ja, viele sind da natürlich sehr scharf drauf, irgendwie da möglichst viel zu besuchen. Andere sagen aber auch, sie brauchen das gar nicht oder sie machen lieber das, was um die Ecke ist oder sie machen vielleicht lieber nur mal irgendwie einen Workshop, wo es wirklich um ein bestimmtes Thema geht, als diese ganz allgemeinen Sachen. Also ist sehr, sehr unterschiedlich eigentlich.
Okay, also...
Ja.
Also dieses Thema funktioniert bei euch ganz gut, auch ohne feste Regelungen, weil ich weiß, dass das in vielen Agenturen ist das auch ein Thema, weil es gibt halt dann viele, die gerade auch auf die vielleicht teuren Konferenzen wollen und eben halt, wenn da 3, 4, 5 Leute hinwollen, da ja, also das sind dann natürlich schneller mit irgendwie Reisekosten und Hotel irgendwie 15.000 Euro weg.
Genau.
Ja, wo man sich dann schon mal glaube ich, ein bisschen einschränken muss.
Auf jeden Fall. Also wichtig ist natürlich auch, dass gerade die Leute, die auf die Konferenzen fahren dürfen, dann eben auch danach noch so ein Wissen beziehungsweise Einschätzungen und wie auch immer nochmal so ans Team geben. Sowas machen wir dann eben auch im Know-how-Termin.
Ja.
Und dass man da nicht nur irgendwie die Party mitbekommt, genau, sondern wirklich das auch nochmal austrägt. Das ist auch wirklich nochmal interessant. Auch wenn man dann irgendwie nochmal 2 Recaps liest und so gemeinsam darüber spricht, was es alles gab, da gibt es dann auch immer nochmal eigentlich einiges an Austausch. Wichtig finde ich sowieso immer, dass nicht so viele Leute dann irgendwie auf die ein und selbe Konferenz fahren. Ich glaube, da hat auch niemand wirklich was von. Also.
Ja, genau. Nee. Das ist wohl, bei Himmel Gott soll Leute geben, die wollen jetzt sogar 7 Tage nach Berlin reisen.
Ja, also.
In den Bildungsurlaub.
Ich gehöre nicht dazu, ehrlich gesagt. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht so lange am Müggelsee verbringen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Nee, so schönes Hotel auch nicht.
Nee. Und dann glaube ich auch doch irgendwann etwas einsam, nur so die Seos um sich rum hat oder anstrengend. Wie auch immer man da.
Das stimmt. Spannendes Konzept. Aber macht Sinn.
Auf jeden Fall.
Wir haben es bis jetzt nur auf 2 wöchentliche Know-how-Transfer-Termine geschafft. Aber auch die halten wir jetzt wenigstens durch.
Okay. Zwei wöchentliche oder 2 wöchentliche?
Zwei wöchig. Also alle 2 Wochen.
Ah, okay.
Genau. Aber den hat man dann jetzt auch wenigstens durch. Aber schon wichtig, dass einer da ist, der die Themenplanung macht, weil man so einen Tag vorher sagt, wir haben morgen einen Termin, wir bereiten was vor.
Oder ja, oder dann, also im schlimmsten Fall, dann alle kommen zu dem Termin, alle sitzen drin und ja, dann fragt man, und also wer hat was? Gibt's was heute? Ja, nee, genau. Das ist das Schlimmste dann.
Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man es vorbereitet, dass man da auch wirklich am Ball bleibt, dass auch wirklich immer alle kommen, dass da auch nicht die Leute rein und raus spazieren, wie sie irgendwie wollen, weil dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr, da meine Zeit mit zu verbringen, überhaupt das vorzubereiten.
Genau, also das sollte wirklich...
Ja, aber dann muss da auch so ein bisschen was zurückkommen, ne? Also,
ja, genau, und das, ja, glaube ich, muss wirklich den Regeln eines ganz normalen Meetings entsprechen. Einer hat es vorbereitet, es gibt eine Agenda, einer hat Hut auf, es gibt Nachbereitung etc. etc.
Ja. Erinnerungen per Mail an die Themen, an die Themen, sowas ist natürlich auch, ne?
Genau. Das stimmt. Also,
wie gesagt, bei uns klappt das jetzt gut. Ich glaube, wir machen das jetzt wirklich. Also den Termin gab es auch schon, bevor ich da war. Da war es dann wohl so ein bisschen chaotischer. Ich hatte das dann, wie gesagt, eben so vor anderthalb Jahren in die Hand genommen. Bei uns klappt das wirklich gut. Und ja, ich denke, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen dahinter bleibt, ist das einfach auch so in dem wöchentlichen oder auch wenn man es eben alle zwei Wochen macht, ist es wirklich so in der Arbeitszeit drin und dann ist auch jedem klar, es ist einfach ein Meeting und ich bin da dabei. In der Zeit gibt es eben nichts anderes. Also wenn ich einen Kundentermin habe, überlege ich mir auch nicht, dass ich dann irgendwie gerade in die Mittagspause gehe. Und so soll das eben natürlich mit diesem Termin auch sein.
Ja, definitiv. Das muss schon mit einem entsprechenden Neudeutsch-Commitment hinterlegt sein. Das macht jetzt keinen Sinn. Es ist ja auch spannend, wenn man dann gerade von... Ich meine, du hast jetzt Kundenprojekte getrennt, bei uns ist es im gleichen Termin, also entweder haben wir irgendwas Neues oder wir haben einen Kunden, wo wir irgendetwas Neues haben. Weiß ja jeder beim SEO, man hat seine Standardthemen, leider greifen die irgendwie nie, so wie man dachte. Da macht es natürlich auch Spaß, wenn man so etwas vorstellt und sagt, okay, klar, müssen wir jetzt eigentlich irgendwelche Verfahren anpassen. Ja. Oder erweitern, weil wir da wieder auf was Neues gestoßen sind. Also das ist immer dann auch die Rückfrage, was bedeutet das für unsere bestehenden Prozesse? Ja. Fällt da ein To-Do raus? Und wenn ja, übernimmt das To-Do jetzt auch aus dem Termin mit?
Genau, machen wir auch auf jeden Fall. Haben wir auch letztes Jahr zum Beispiel, als wir wirklich so jede Woche einen anderen Termin oder ein anderes Thema hatten, haben wir das auch öfter gemacht. Da wir jetzt ja aber gerade so mit Analytics und AdWords Themen über mehrere Wochen haben, habe ich so gemerkt, okay, wenn man ständig wieder diese Themen unterbricht, weil man dann doch wieder irgendwie was anderes hat, funktioniert es irgendwie auch nicht so gut, dann ist man immer so raus.
Das stimmt, da hast du absolut recht.
Genau, deswegen dann eben, oder ne, wir machen dann teilweise eben auch, dass wir dann eben zuerst die erste Stunde irgendwie hier AdWords gemacht haben und danach noch zwei, drei andere kurze Sachen gezeigt haben, wo wir irgendwie, was dann mal gerade jemand von den Kollegen hatte oder was auch mal ganz interessant sind so die Content-Marketing-Kampagnen von den Kollegen, das stellen die dann auch mal gerne vor. Sowas ist dann einfach auch mal in einer Viertelstunde oder so abgehakt und sowas kann man dann ja zum Beispiel auch noch nach einer Stunde AdWords oder sowas machen.
Das stimmt.
Genau.
Da hast du absolut recht. Cool. Nee, aber ich glaube, da sind wir jetzt relativ vollumfänglich durch. Oder Markus, hast du noch?
Ja, also ich muss sagen, auch Maya, das geht ja bei euch also wirklich rundum zu. Also auf jeden Fall professionell, umfangreich vor allem, was das Thema Weiterbildung, Ausbildung betrifft. Und ihr tut da wirklich viel dafür. Und so muss es eigentlich sein in so einer guten Agentur. Also freut mich wirklich. Das ist so klappt auch. Ja?
Cool. Dann, muss sagen, ja klar, ich meine, ist halt strukturiert. Ich glaube, da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Also, dass wir auch das vielleicht dann, also ich finde es sehr smart mit diesem Analytics Academy. Das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben, dass ich mir das auch mal anschauen muss.
Cool, da kommen auch immer neue Themen dazu. Ne? Das ist ganz interessant. Als wir das gemacht hatten, gab es da nur diesen allgemeinen Teil. Und jetzt ist es irgendwie so, dass alle zwei Monate machen die ja irgendwie noch so einen neuen Teil. Das war jetzt gerade, ist glaube ich, Mobile.
Genau, Mobile App Analytics.
Genau, das Coole ist, ich kann mich da quasi registrieren, kann das für mich selbst durchmachen. Das sind dann auch immer irgendwie, also ich Ich hatte die dann auch mal irgendwie an einem Abend zu Hause, hat man die zum Beispiel dann auch mal durch und kriegt dann irgendwie auch nochmal wie so ein Zertifikat. Das ist dann auch ganz nett. Und wenn dieses Zertifikat quasi abläuft, beziehungsweise ich mich dann nicht mehr registrieren kann, ist es einfach für alle offen und ich kann das dann quasi auch so oft durchmachen, wie ich möchte. Was dann eben auch mit Videos angereichert ist, mit allen möglichen Links zu Blogartikeln, zu Google-Support-Seiten und so weiter. Wie gesagt, ich finde es total nett gemacht. Ja, ich glaube, es ist eine gute Basis.
Auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich sagen, wir schließen mir das Thema hier und gucken mal, was so in den nächsten 4 Wochen kommt. Wir haben natürlich jetzt die unwahrscheinlich schöne und gute und wo ich dann seit Start immer mit dabei war, das Conversion Summit in Frankfurt. Mhm. Kann ich auch als Konferenz dringend empfehlen. Bist du auch da?
Ich jetzt?
Maja, Entschuldigung. Maja, bist du auch da?
Ich bin nicht da.
Ich bin da. Und zwar, ich hatte mir das tatsächlich schon öfter mal gedacht, dass ich da ja gerne mal hin würde. Hab's irgendwie nie so ganz hingekriegt. Und dann hast du mir, Jens, da wirklich nochmal im Winter, weiß ich nicht, wo wir uns da mal gesehen hatten, in Köln, glaube ich.
Wo wir essen waren.
Genau. Hattest du auch nochmal gesagt, dass du das echt immer cool findest. Und da das immer ist, mit dem ich mich immer viel zu wenig beschäftige, habe ich mich dann quasi direkt dafür angemeldet dieses Jahr.
Und bist du an beiden Tagen da?
Nein, nur an dem Konferenz und Barcamp, oder?
Genau.
Ich bin nur bei der Konferenz da.
Ich bin dieses Jahr erstmalig auch leider nur auf der Konferenz, weil ich am Barcamp, da hat zwar Tickets für beides, aber da werde ich dann jemand anders hinschicken, all die, weil ich nämlich dann auch freitagsabends hier in Berlin Termin habe und schaffe ich nicht rechtzeitig zurück sonst.
Ja.
Ja. Das ist dann etwas blöd, aber war auch als Barcamp immer sehr lustig. Aber das zusammen, also der Haupttermin ist natürlich der coolere von beiden. Genau. Ich habe schon den richtigen Tag rausgesucht.
Genau.
Conversion Summit. Ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Ich glaube auch oftmals von dir, Jens. Aber ich habe das dieses Jahr total wieder ausgeblendet. Mann.
Genau. Und ihr macht in München, ihr geht wieder trinken.
Genau. Bei uns ist der obligatorische SEO-Stammtisch in München von den SEO-Nomaden. Der ist nächste Woche gleich am 12.8. im Café Catwalk. Ja, und dann kennt's, also die Münchner. Ist ganz cool. Genau, und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz in den nächsten 4 Wochen, aber in den nächsten 6 Wochen. Und ich würde schon mal gern darauf hinweisen, da ist ein Event, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema SEO zu tun, sondern da geht es auch, glaube ich, so ein bisschen halt um dieses Thema über den Tellerrand schauen, den eigenen Horizont erweitern und es wird auf der Webseite angepriesen, das größte Gründerfrühstück der Welt. Und das Ding heißt Bits and Pretzels und findet am 26.09. auch in München statt, im Löwenbräukeller. Und es kommen wahnsinnig viele Gründer und Vertreter aus der Startup-Szene, es gibt spannende Vorträge, spannende Referenten. Ich glaube, ja, das sind auch, oder also dort treffen sich auf jeden Fall auch viele aus der SEO-Szene. Ja, ich glaube, es ist einfach spannend. Deswegen auch gerne an dieser Stelle der Hinweis.
Cool. Ja, macht ja auch hier der Andi, der Puchschlügel mit.
Genau, der Andi.
Habe ich gerade gelesen auf der Seite.
Genau.
Kann dann ja nur gut sein.
Und damit sind die nächsten 4 Wochen schon fast voll mit Events.
Genau, bevor es danach Schlag auf Schlag noch schlimmer wird.
Mit Wiesen für uns, ja.
Genau. Genau, ich bin ja auf den 6 SEO-Wiesen dieses Jahr wieder. Freue mich schon drauf. Bist du auch da?
Nee.
Schade. Sehr schönes Event, kann ich dringend empfehlen, wenn man eingeladen wird, hinzugehen. Genau, cool. Dann haben wir ein paar Stellenausschreibungen. Eine echte SEO-Ausschreibung und zwar mit der ganz klassischen Frage, bist du die Stadt? Wir wissen schon, wenn es geht um meine Stadt. Und die suchen jetzt keinen Anfänger Foren-Link-Bilder. Nein, die suchen einen Senior-SEO-Manager, der mal hier richtig anpacken will an einer Seite, die durchaus groß, komplex und komplex ist. Da hat man sicherlich einiges zu tun an der Seite. Aber man läuft ja auch nicht bei null los, die Leute stehen ja gar nicht so schlecht da.
Genau, die Suche für den Standort Köln.
Also, genau, die haben übrigens sehr coole Büros, da war ich nämlich neulich mal. Und hatte nämlich auch ein paar Sachen erzählt, die ich gerade eben erzählt habe, beim Springer-SEO-Treffen. Die haben ganz tolle Räume mitten in Köln und ist ein ganz nettes Team auch dort.
Genau, das stimmt. Ein Teammitglied ist gleich auf der Seite, lernt das Team kennen, was irgendwie auch ganz, ganz smart ist.
Ja, das stimmt. Also, sieht auch nett aus, schon gleich die Couch.
Genau, schöne Couch und gleich ein schöner Spruch. Mareike steht auf Freizeit und verbiegt sich nur beim Yoga.
Genau, spricht dafür, dass man hier doch auch eine sehr menschliche Seite pflegt.
Genau, super.
Cool. Und für alle Leute, wenn wir schon in der Ecke bleiben, haben wir noch auch etwas aus dem Raum Dortmund. Das ist jetzt allerdings weniger SEO-lastig, deswegen weiß nicht, wie viele Leute das überhaupt betrifft. Aber die Kollegen von Trisolut suchen auch einen schon erfahrenen, also einen Senior-Consultant im Bereich Business Intelligence. Jetzt ist ja so, dass mit Daten ja auch nicht so weit weg sind, aber muss ja dann schon noch ein bisschen fitter sein, als es so der Standard SEO ist, definitiv. Und sich auch ein bisschen mit so Technologien auskennen, wie alles mit sehr vielen S. Es steht hier SSIS, SSAS, SSRS. Also sucht euch irgendetwas aus mit S oder benutzt Tableau nach dieser Stellenausschreibung. die Jungs von Trisolut, wer sie nicht kennt, ich kenne die schon sehr lange. Ich habe mit Tobi mal Zivildienst gemacht, als ich noch ganz klein war. So 1,20 Meter oder so. Und wir haben schon einige lustige Tools zusammengebaut, wie zum Beispiel das allseits bekannte Google News Dashboard. Das heißt, da ist auch so ein gewisses Online-Marketing-Feld mit drinnen. Ansonsten sind die aber eigentlich eine BI-Firma. Umfeld ist sehr spannend mit den Kollegen und es ist an sich ein sehr kompetentes Team. Also ich steige immer so nach der Hälfte der Diskussion aus, weil ich geistig dem nicht mehr so ganz folgen kann. Dementsprechend dahin. Aber wir haben auch noch was für München. Und zwar die Bianca Jacobi sucht eine Redaktionsleitung für München, Vollzeit. Man sollte, wie sagt sie hier so schön, Content Marketing verstehen, gerne ins Kino gehen. Also geht wohl um Kinoinhalte, wenn ich das so richtig hier sehe. Keinen Shitstorm starten, datenbasiert arbeiten können und ein Organisationstalent sein und einfach ein bisschen Feuer im Popo haben. Okay. Und weil man muss halt seine wuselige Redaktion entsprechend auch im Griff haben können. Und das Ganze, glaube ich, kann sehr spannend sein. Also ich glaube, Bianca Jacobi macht ja viel eben mit Astrid Jacobi zusammen, deswegen ja auch jacobi2.com, wo man sich dann hinwenden kann. Ich schreibe das Ganze in die Shownotes, weil es dazu gar keine öffentliche Seite gibt. Aber ich glaube, bei den beiden kann man auch definitiv davon ausgehen, dass das Spaß machen wird. Also mir würde es sicherlich Spaß machen, wenn ich die Fähigkeit hätte, eine Redaktion zu leiten, die ich nicht habe. Sonst halt ich schon mal leider ausfalle. Aber es sind zwei sehr smarte Kolleginnen, die definitiv wissen, was sie tun.
Das stimmt.
Und den Hund nicht vergessen. Genau. Ansonsten sind wir fertig für heute. Das ist ja schön. Nach, habe ich gerade die Uhrzeit weggemacht, warte mal. 2 Stunden und 2 Minuten, perfekt, was immer
mehr. 2 Stunden und 2 Minuten, super.
Cool. So, also, wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Komplex, vor allem, wie organisiert ihr Weiterbildung etc. pp., schreibt uns in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, was man noch alles Schönes machen kann, schreibt uns auch in die Kommentare. Wir schauen wie immer rein, versuchen zu kommentieren. Maja, schau auch mal rein und kommentiere, wenn irgendetwas kommt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann alle in 4 Wochen, wenn wir pünktlich sind, wenn nicht halt in 8 Wochen wieder.
Ja, schauen wir mal. Ich denke, wir kriegen es hin in 4 Wochen. Mal schauen jetzt auch wegen der Urlaubszeit.
Wenn der Jens ist doch fast vorbei, die Urlaubszeit.
Ist es so?
Wir haben doch schon August.
Ja, bei mir beginnt die erst im September.
Ja, bei mir, ja, mal schauen.
Genau.
Wenn ihr mal bei uns in unserer Sendung dabei sein wollt, und auch so viele schlaue Sachen zu erzählen habt, wie heute zum Beispiel die Maja, dann meldet euch bei uns. Wir sind wirklich auch für alle Themen offen Und an der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal abschließend den Thorsten grüßen. Thorsten, du weißt Bescheid, kämpf weiter. Das war jetzt ein kleiner persönlicher Gruß noch, den ich mal loswerden wollte. Es sei mir vergönnt.
Immer. Ich habe zwar kein Wort verstanden, was es geht, aber
um einen Gruß, Jens. Um einen Gruß nach außen zu unseren Hörern.
Aber wir grüßen natürlich jeden Hörer und ganz besonders Thorsten.
Ganz genau.
So muss das sein.
Vielen Dank, ja, Maja.
Ich danke euch für die Einladung.
Hat Spaß. Sehr gerne. Uns
sehr
auch.
Gern.
Es hat Spaß und was gemacht. Gelernt. Ich habe mir gleich ein paar Sachen notiert für uns.
Das ist auch. So soll das cool. Ja auch sein,
Jens. Genau. Also, tschüss.
Ciao. Danke, ciao.